Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Kleines Vorwort. Moin, hier ist Andy. Und zwar später in der Folge erwähne ich, dass der Scheptermeister Valrak Schiss davor hätte, dass Lehman Russ zurückkommt. Da habe ich im Eifer des Gefechts etwas falsch ausgelegt und habe wohl meine eigene Meinung da etwas einfließen lassen. Der hat natürlich keinen Schiss. Und wenn ihr euch das Video, was auch in den Shownotes hinterlegt ist, anguckt, ist er ziemlich freudig erregt darüber, falls noch mehr Primarchen ins 40K-Universum zurückkommen würden. Nur eine kleine Richtigstellung. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ich bin Andy.
Ich bin Grabowski.
Ich bin Dr. Dolores Hupenhorst.
Und willkommen zu Beim Imperator nichts Neues. Und wir haben ja heute eine kleine Jubiläumsfolge. Wir haben heute unsere Folge Nummer 10. Und zur Feier des Tages haben wir uns einen Gast eingeladen. Und zwar den lieben Simon.
Guten Tag.
Einen schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Hallo.
Moin.
Ja, den Simon findet ihr auf Instagram unter seinem Instagram-Handle Hydra, aber mit einer 4 statt einem H.
Ja.
Ja, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Was machst du so hobbytechnisch und genau.
Ich habe tatsächlich extra, weil ich wusste, dass die Frage kommt, mal nachgeguckt. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben in Games Workshop gestolpert, als Independence Day in Deutschland in den Kinos lief. Da war ich in der 7. Klasse und da war ich mit meiner ersten Freundin drin und da bin ich in so ein GW reingestolpert. Und das war 1996.
Boah, krass.
Das heißt, seitdem habe ich eigentlich mit minimalen Unterbrechungen in der Pubertät, als es Alkohol und Frauen wichtiger war, eigentlich irgendwie immer Hobby gemacht. Und ich habe über 10 Jahre für Games Workshop als Aushilfe gearbeitet und ich habe einen ganzen Keller voll Scheiß, durch den ich mich gerade irgendwie durchwühle.
ganzen Keller voll Scheiß.
Ich kann es mir vorstellen. Ich glaube, wie ungefähr jeder mit Space Marines angefangen und dann halt irgendwann Imperiale Armee und Chaos und halt Tyranniden. Und Tyranniden war eine sehr, sehr, sehr lange Zeit mein absolutes Steckenpferd. Da ich habe einfach nichts anderes gemacht. Freunde von mir hatten irgendwie schon die 5. Armee gemacht und sagten so, ey, willst du nicht auch mal was anderes machen? Und ich habe gesagt, warum? Ich habe noch lange nicht jede Armeeauswahl 5-mal. Ich kann es einfach immer weitermachen.
Sehr schön. Ja, und Stichwort Tyranniden. Wir haben euch ja letztes Mal was über den Pharus erzählt und wie laut aktuellem Kanon die Tyranniden in die jetzige Warhammer 40.000 Galaxis gelockt wurden, und zwar mit dem Pharus. Und genau, und so unterbrechen wir quasi unsere chronologisch korrekte Reihenfolge für unsere kleinen Lore-Podcast-Folgen und behandeln jetzt erstmal die Tyranniden, damit wir mal ein bisschen wegkommen von Menschen und einfach mal zwischendurch mal wieder ein Xenos-Volk behandeln, weil danach auch tatsächlich gefragt wurde. Es wurde auch nach Tau gefragt, aber nun ja.
Naja.
Wer ist das denn Tau? Keiner mag die.
Da wir letztes Mal die Brücke zu den Tyranniden quasi geschlagen haben mit dem Pharus, würden wir jetzt erstmal die Tyranniden behandeln und in der nächsten Folge dann chronologisch weitermachen.
Wenn du sagst, wir würden die Tyranniden behandeln, das klingt so nach Proptologen. Das ist so, als ob man eine Salbe auf irgendwas rausspielt, was man hinten rauswachsen hat.
Ja, ich habe schon ganz schlimme Tyranniden.
Hast du was mit Zink?
Genau, aber bevor wir damit anfangen, ihr kennt ja unsere wundervollen kleinen Podcasts inzwischen, wollen wir uns erstmal nach dem Hobby-Progress der letzten 2 Wochen erkundigen. Und Grabowski, warum machst du nicht den Anfang? Dann sieht der Simon, wie es geht, und dann macht er den zweiten.
Dann sieht der Simon, wie es geht. Also, in den letzten 2 Wochen war ich auf Heimaturlaub, schön in NRW, und habe mir natürlich dann gedacht, was machst du sinnvollerweise? Du packst dir erstmal deinen kleinen Bastelkoffer mit Miniaturen voll. Um mal von meinem ganzen Geländescheiß wegzukommen, den ich ja so stark verfolge, seit einigen Wochen oder Monaten jetzt schon. Und hatte mir 19 Sangors eingepackt, die ich 3/4 fertig bekommen habe. Was gar nicht mal jetzt so schlecht ist, würde ich mal behaupten. Und mein Chaos-General von den World Eaters, also die zukünftige Armee dann, die es dann mal irgendwann geben wird bei mir, Ja, mein Chaos-General mit Sprungmodul, der ist jetzt quasi Battle-Ready, wie man so schön sagt. Und der braucht nur noch Highlights. Und dann war's das. Das waren die letzten zwei Wochen bei mir. Einmal kurz.
Ja, sehr, 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 sehr nice. Warst du echt sehr produktiv.
Tatsächlich. Fotos gibt's noch.
Simon, dann schieß doch mal los. Was hast du denn die letzten zwei Wochen so hobbymäßig so gemacht?
Die letzten zwei Wochen, um todernst zu bleiben, ich glaube, nicht wirklich viel. Das waren so, die letzten vier Wochen waren das Unproduktivste, was an Puppen im letzten, weiß ich nicht, Jahrzehnt, glaube ich, gegangen ist. Nein, das ist nicht ganz richtig, aber ich habe meinen Hobbykeller probiert in Schuss zu bringen, beziehungsweise überhaupt erstmal irgendwie erstehen zu lassen, eine Arbeitsfläche, wo ich irgendwie kramen kann. Ja, aber das wurde jäh von einem Urlaub unterbrochen und wo ich auch ganz fleißig, so wie jeden Urlaub, eigentlich immer meinen Kram mit eingepackt habe, um den deinem Urlaub abends schön, ne, schön entspannt, ein bisschen Pinsel schwingen und so. Ja, ist nichts draus geworden. Ich habe Hastur von Death May Die fertig gemalt bekommen, aber ich muss sagen, den hatte ich schon angefangen und das war, keine Ahnung, irgendwie nicht die Muße für gehabt. Und doch, und ich habe noch drei Charaktere irgendwie entgratet und grundiert. Aber dafür habe ich in den Wochen davor irgendwie jede Sekunde damit zugebracht, für die Slug Wizard Challenge meinen Beitrag fertig zu kriegen und noch so eine weitere Figur, die ich verlost habe. Und das hat echt wirklich jede Minute meiner irgendwie erarbeiteten Freizeit gekostet, das alles fertig zu kriegen. Ich vermute...
Ach stimmt. Du hattest so eine krasse Challenge da irgendwie gestartet über Insta, ne?
Ja, genau. Das war dieser Hashtag Slug Wizard Spring war für eine gute Sache. Da konnte man so einen Schneckenzauberer basteln und dann, wenn man dann gespendet hat, dann gab es irgendwie einen selbstgebauten Soundtrack und so einen Pin irgendwie. Und das wurde dann irgendwann zu einem Wettbewerb. Und wenn ich irgendwas, ich bin total wettbewerbsdesorientiert, ne? Also wenn mir irgendwer mit Schwanzvergleichen ankommt, dann kann ich immer ganz entspannt die Schulter zucken und sagen, so, ja, mach doch. Mir doch egal. Außer bei Bemalwettbewerben. Aus irgendeinem Grund reizt mich das irgendwie so krass, dass ich dann irgendwie gar nicht von ab kann. Und ja, deswegen habe ich da irgendwie alles reingesteckt, was irgendwie ging. Und dann habe ich aber festgestellt, dass das nicht gesund ist. So, vorher hatte ich voll Spaß daran, diesen blöden Schneckenzauberer zu basteln. Einfach vor Shits and Giggles. Und auf einmal war das ein Wettbewerb. Und ich war in so einem total erwachsenen Dilemma. So, aha, es ist ein Wettbewerb. Und macht dir das jetzt den Spaß kaputt? Oder nicht? Oder wie? Oder was? Und dann habe ich gedacht, komm, nimm mal das, was du sowieso nicht hast, nämlich Zeit und dann, also die Zeit für deinen Wettbewerbsbeitrag und dann halbierst du die einfach nochmal, weil du dann einfach noch so ein blödes Ding machst, was, oder nein, nicht ein blödes Ding, aber einen ähnlichen Zauberer, der dann irgendwie verlost wird, irgendwie an alle, um halt wieder so dieses Karitative in den Vordergrund zu pushen, weil ich finde, dass ich plug das einfach mal hier, so für die 40.000 Community überhaupt, ne? Ich bin ganz lange bei 40.000 gewesen und war aber auch ganz lange bei Infinity unterwegs. Und da ist das vollkommen selbstverständlich, karitative Aktionen irgendwie zu machen. So, irgendwer bemalt eine Armee und die wird dann verlost für Kinder in Not oder keine Ahnung was. Und bei 40.000 fehlt mir das irgendwie. Und deswegen war das so schade, dass auf einmal bei diesem Schneckenzauberer nur noch um hier Wettbewerb ging. Und ich wollte das andere wieder so ein bisschen in den Vordergrund rücken.
Ja, aber das ist doch eigentlich ist doch ein guter Moment und ein guter Zeitpunkt eigentlich, vielleicht sowas mal wieder zu machen. Vielleicht, ich spiele meine Death Corp ja in zwei Wochen nochmal. Vielleicht,
Was?
Pam, 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 pam.
Ich überleg mal was. Aber das ist eine gute Idee.
Auf jeden Fall. Halt trotzdem
weil, momentan ist ja einiges im Argen und vielleicht kann man ja einfach mal irgendwas sich ausdenken. Wir überlegen uns was.
Finde ich sehr gut.
Ja. Ja. Wer ist dran? Santa ist dran. Sagen, was hast denn so gemacht außer Bus fahren?
Ich verdiene mein Geld auf der Straße. Gar nicht so viel. Ich habe ziemlich unglückliche Schichtzeiten gehabt und ich habe ein bisschen meine Geißel versucht zu restaurieren. Die habe ich schon eigentlich seitdem ich im Hobby bin und die sah irgendwann einfach nicht mehr aus. Die habe ich jetzt kodiert und so eine Grundfarbe, eine Grundschicht Rot drauf und ein bisschen mit Green Stuff was gemacht, aber es sieht halt noch aus wie Rüben. Also eigentlich unterm Strich nichts.
Ja, aber auch davon kannst du ja einfach mal
Fotos machen.
Mach ein Foto und das kommt in unsere Slideshow für die nächste Folge.
Also Hobbytechnik, ich bin nicht mal zum Zocken gekommen. Ich bin nicht mal zum Schlagzeugspielen gekommen. Ich
hatte wirklich, oh mein Gott.
Ja.
Hast du eine Freundin?
Wenn es nur das wäre. Nein, nicht mal das. Für die, nicht mal für die. Ich war wirklich, ich hatte unglücklich Schichtzeiten jetzt 2 Wochen. Und ich lag ein bisschen krank auf dem Rücken.
Ah ja, stimmt, du hattest Hexenschuss, ja.
Ja, ich hatte einen als Herrenproblem.
Wir werden alle nicht jünger, ne?
Ja, nein, aber muss das so schnell passieren?
Ja, also, das stimmt.
Ey, ist ja nur besoffen vom Barhocker gefallen, aber...
Ja. Bei der Arbeit.
Bei der Arbeit.
Er saß auf seinem Geburtstag schon recht steif in der Ecke.
Die meiste Zeit stand ich eigentlich, weil das hat weniger wehgetan. Bis die sich mal auf den Rücken gesprungen ist, das war super.
Super.
Ist denn Hexensprung ja, also, jetzt eher Slanisch oder eher Nörgel?
Boah, ich glaube, das ist so eher Zinsch, weil...
Er wandelt sich jeden Tag.
Du rechnest nicht damit und dann schießt dir halt so ein Zauber in den Rücken und du denkst, verfickte Scheiße, tut das weh, ich piss mich gleich ein. So, ich glaube eher Zinsch.
Ja, also hast du hobbytechnisch wenig gemacht.
Ja, das kann man so.
Ja, ich habe tatsächlich auch keine Minis bemalt seit der letzten Folge, aber ich habe Gelände gebaut und zwar habe ich aus dem 3D-Drucker so coole Upgrade-Sets für Bierdosen, wo man aus Bierdosen so...
Oder auch andere Getränke, also Dosen.
Solange es nicht Energy-Drinks sind, die machen dumm.
Ja, ja.
Nee, also in unserem Fall sind es tatsächlich natürlich Bierdosen, was soll's. Ja.
Und da habe ich Geländestücke draus gezaubert und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil das einfach mal kurzweilig für zwischendurch war und viel mit Enamelfarben gearbeitet, was dann auch immer, besonders finde ich, bei Gelände eine mega Genugtuung ist, weil du einfach durch wenig Aufwand, das fühlt sich immer so ein bisschen an wie so ein Cheatcode eingeben. Ja. Wenig Aufwand, geiler Effekt und du denkst dir so, so what, Alter, wenn ich das gewusst hätte mit irgendwie 15 oder so, ich hätte so geile Sachen gemacht, ey. Mhm. Ja.
Ja, aber ich war zumindest zeitweise war ich ja bei dir zu Hause, als du das gemacht hast. Es war einfach so schön zu sehen, wie du halt dran arbeitest und die erste Schicht Farbe raufträgst und dann nach dem Tollen das Ding anguckst und einfach nur sagst, Scheiße, das sieht immer noch aus wie eine Bierdose. Das
war ja ziemlich geil. Ist der Running Gag, dass man jedes Mal sagt, ich bin froh, dass man nicht mehr sieht, dass das mal eine Dose war. Aber man sieht sehr offensichtlich, dass das mal eine Dose war.
Also eigentlich ist das immer
noch eine Dose. Wobei ich sagen muss, ich finde mit diesen... Und diesen 3D-gedruckten Deckeln da oben drauf, ich finde das schon extrem Hammer. Ich habe so MDF-Teile um Klopapierrollen. Ich weiß, ein kostbares Gut mittlerweile, fast genauso teuer wie das MDF, in so Silo-Container zu verwandeln. Und du siehst bei der Klorolle halt immer dieses gewundene Ding. Da kannst du machen, was du willst.
Ja,
und dafür,
das also, stimmt.
Bei den Dosen, ich finde, das sieht schon echt gut aus.
Das hat auch echt Bock gemacht, so, und das ist alles so ein bisschen für so eine kleine Kampagne, das habe ich letztes Mal schon erwähnt, die wir mit so einem Warhammer 40k Anfänger, die spiele ich gerade mit ihm, so eine kleine narrative Kampagne. Wir sind jetzt auch, dafür habe ich auch noch so einen Bunkereingang gebaut und so, und wir sind jetzt auch im Discord, haben wir unseren eigenen Channel mit beim Imperator nichts Neues auf dem Discord von Maga Potato. Wir posten auch auf jeden Fall bei der Folge mal eine Einladung in diesen Discord. Kommt da mal vorbei, guckt euch das an. Und da poste ich auch diesen ganzen Kampagnen-Progress und so. Also in diesem Channel kommt einfach irgendwie so alles rein, was wir so hobbymäßig irgendwie machen, wo die Community vielleicht ein bisschen Interesse dran haben könnte. Dass man einfach sieht, dass wenn du einen Kampagnenleiter hast, der irgendwie sich ein bisschen reinhängt und gar nicht so viel, aber einfach ein bisschen was macht, irgendwie sich eine coole Story aus den Fingern saugt. Ich meine, die Vorlagen sind ja unzählig bei 40k so und da kann man auch mit wenig Aufwand eine coole kleine Kampagne machen, die irgendwie allen Spaß macht, wo alle am Ball bleiben und so. Und mal gucken, wie das angenommen wird und dann werden wir da auf jeden Fall auch mit einsteigen in die Diskussion und so. Also check den Maga Potato Discord aus, da gibt's auf jeden Fall eine Menge zu sehen. Da wird sich auch guten Morgen gesagt bis nachts um 23 Uhr. ansonsten gibt's da auch viel zu sehen.
Es dauert aber auch sehr lange, etwas auf Entisch zu sagen.
Ja, das stimmt. Aber da sind auch andere tolle Sachen. Also zu deren anderen Sendungen und Formaten wird da auch viel erzählt und diskutiert. Da werden Miniaturen gepostet. Ist cool, cooles Format und Discord ist einfach, funktioniert ja auch wahnsinnig reibungslos, wie ich finde, was so Kommunikation und so angeht. Ja. Genau. Ja, dann kommt nochmal jetzt ein kleiner Rant.
Oh, oh.
Weil einer unserer größten Fans, Hagi, der ist gerade im Urlaub und ich habe gesehen, er liest Walter Mörs. Ich frage mich tatsächlich, warum machen wir den Podcast und geben dir 1000
Vorschläge, was du lesen könntest. Warhammer 40.000, bilde dich doch einfach mal ein bisschen weiter.
Ja, Robert, warum?
Und jetzt bist du im Urlaub, fängst ein neues Buch an und es ist Walter Mörs. Ich meine, ist auch nicht zu verachten, guter Autor, aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Also ich dachte, wir hätten dich angefixt und du liest Walter Mörs und nicht Dan Abnett. Und also das ist wirklich für mich das ist respektlos. Auf
ja, das, wir machen uns die Arbeit und... Ja. So, das ist Respekt, das ist genauso. Warum machst du mir die Augen zu, wenn wir Liebe machen?
Aber die Respektlosigkeit hast du ja gerade schon gut getan, indem du ihn einfach dummes Arschloch genannt hast. Also
das ist dein zweiter Vorname.
Ach so,
okay. Hagi dummes Arschloch, okay. Hagestolz.
Hagestolz. Ja, Grüße gehen raus an Hagi und an seinen wundervollen Podcast.
Und an seine unfassbar tolle Freundin, Mutter Donna Promilla.
Ich lese alles außer 40k sein. Heißt der.
Ja, alles außer 40k. Alles könnte besser sein, wenn es Warhammer nicht geben würde. So heißt er.
Also sein Podcast funktioniert super. Er säuft und Jan Off versucht dann immer, ihn nicht mehr zu Wort kommen zu lassen, damit er sich nicht im Kopf und Kragen redet.
Checkt ihr mal aus, wenn euch noch andere Dinge abseits von Warhammer 40.000 interessieren. So alles könnte anders sein.
Auch ein Podcast mit Alkoholmissbrauch.
Ja, auch viel Alkohol im Spiel.
Nicht so wie bei uns.
Hört euch das einfach mal an. Super.
Nice.
Ja, und
wir, die erwähnen das nicht in der nächsten Folge, dann trete ich ihn gegen Schienbein.
Ja, dann gibt's richtig. Aber krass, Alter. Ich erzähle ihm auch immer nur, ich würde das hören. Mach ich gar nicht.
Zu verfolgen. Immer wenn sie nach Hagi haben, wenn wir wieder einen Lockdown haben, dann höre ich eine Folge.
Wenn Hagi im Urlaub ist, höre ich den Podcast, weil ich ihn vermisse.
Unseren oder sein?
Hm? Unseren. Wenn ich Hagi vermisse, höre ich unseren Podcast. Genau, Nils.
Nee, und dann würden wir auch direkt durchstarten und eine Arschbombe in den Verdauungsteich machen.
Und nein. Verdauungstümpel.
Verdauungstümpel. Und deswegen haben wir auch den Simon dabei, weil das ist irgendwie so ein bisschen ein kleiner Experte, was Tyranniden angeht, im Gegensatz zu uns allen. Und
die nächsten 3 Stunden gehören dir, Simon.
Ja, wie gesagt, wir wollen mal ein bisschen weg vom Imperium, deswegen machen wir nächste Folge, machen wir chronologisch korrekt weiter und gehen mit der Ekklesiarchie und weiter mit dem Imperium der Menschheit voran, was nach der Horus Heresy passiert ist. Aber jetzt haben wir mit dem Pharos die Brücke geschlagen und beschäftigen uns mal ein bisschen mit Tyranniden, damit wir mal ein bisschen weg von den Menschen kommen. Also zusammengefasst sind Tyranniden im Prinzip Raubtierhafte mit einem psionischen Kollektivdenken, dem sogenannten Schwarmbewusstsein, ausgestattete Xenos. Und das ist wohl eine der größten Bedrohungen, die so der Galaxis, der Menschheit und generell aller Lebewesen in 40k droht.
Was sagen die größte?
Also für viele ist es vielleicht auch die größte Bedrohung, die irgendwie dieser Galaxis irgendwie bevorsteht. Und wie ich letztes Mal schon erwähnt habe, also so, wenn über Warhammer 50k diskutiert wird, denke ich mir, vielleicht gibt's die ja alle schon gar nicht mehr dann, weil Waka 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 einfach die komplette Galaxis gefressen hat.
Müsli, Yom Yom, alles tot.
Ja, und wenn ihr irgendwie optisch ein bisschen Bild zu Tyranniden haben wollt, zieht euch mal Starship Troopers rein, kombiniert das mit den Alien-Filmen und dann habt ihr es eigentlich schon, oder?
Das ist ganz gut, ja.
Klingt ganz gut.
Viele Viecher.
Das würde ich so sagen. Und
viele Klauen, viele Scheren, großer Appetit.
Fertig. Viele
Zähne.
Fertig. Jetzt kann ich anfangen zu trinken.
Ja, und zur Entstehungsgeschichte der Tyranniden kann euch Simon jetzt einfach mal ein bisschen was zu erzählen und dann gleiten wir rein in den Lore und ja, bitteschön.
Also Entstehungsgeschichte hängt so ein bisschen davon ab, welche Entstehungsgeschichte. Es gibt ja zwei, also die Entstehungsgeschichte selber der Miniaturen und dem spielbaren Volk hat eigentlich angefangen schon zu Rogue Trader Zeiten, die ja, ich sag mal, sehr, sehr, also vom Regelwerk her sehr generisch waren. Es gab ein Proto-Tyrannid, der eigentlich Regeln hatte, wie andere ja Modelle auch, so von wegen, der hatte halt auch ein Gewehr und der hatte auch eine Rüstung und stand halt irgendwo im Nebensatz, dass halt einfach alles biologisch ist. Und der hieß irgendwie Hunter-Killer, irgendwie sowas. Und war eigentlich eher so ein Random-Encounter-Monster, das halt irgendwie auch da durch die Gegend turnte. So wie alles andere auch. Also vollkommen wahllos. Und da gibt's auch ein Modell von, das ist nie veröffentlicht worden, da haben wir in der Creature Conference drüber gesprochen. Das geht mittlerweile für unfassbar viel Geld über den Tisch, wenn das irgendwer noch hat. Ein unfassbar hässlicher Klumpen Metall irgendwie, größer als ein Space Marine. Aber der eher aussieht wie das, was wir heute als Termagant kennen. Und in der zweiten Edition von Warhammer 40.000 gab es dann mehr und mehr Völker, die halt auch ein eigenes Armeebuch bekommen haben und halt nicht nur irgendwie einen Eintrag in irgendeinem Regelbuch. Und da haben die halt das Volk der Tyranniden von vorne bis hinten ausgearbeitet. Also wie funktionieren Schwarmtyranten? Wie funktioniert halt dies? Wie funktioniert halt das? Aber halt auch von der Optik her gibt's halt, die haben sich halt im Design überall bedient. Und zwar gnadenlos. Wenn man sich halt die Armee aus den zweiten Editionen anguckt, das ist ein Farben, Formen und sonst was Geflimmer irgendwie. Die haben sich gnadenlos bei allem bedient. Die Hormaganten sahen aus wie die Aliens aus dem Alien-Film. Die Termaganten sahen aus wie, zusammengeschrumpfte kleine Kügelchen, die durch die Gegend flitzen. Biovoren waren dümmlich grinsende Klumpen mit einem riesen Pimmer am Rücken. Aber der geilste, der geilste war der Screamer Killer, der Carnifex, der hatte das, man nennt ihn auch den Huggy Bear, der hatte
viel genau, wollte ich gerade sagen, Clown. Huggy Carnifex oder Come and Be Pro Carnifex.
Und der, ich weiß ja, auch nicht.
Vor allem das Farbschema von Games Workshop damals, das offizielle, hat dem Ganzen halt auch nicht besonders gut getan, ne?
Ja.
Blauer Kopf, roter Körper, gelbe Streifen, wow.
Ja. Absolut, ja. Ja, und die zur dritten Edition haben die sich dann hingesetzt und haben dem Ganzen halt einen, der ganzen Armee eine Überarbeitung verpasst. Und das war eigentlich so der Moment, als ich den White Dwarf damals in den Händen hatte und die Tyranidenkrieger gesehen habe, bin ich einfach, war es um mich geschehen. Ich liebe Tyranidenkrieger immer noch über alles, wie die aussehen. Ist einfach erste Sahne. Ja, und da haben die halt einheitliche Designregeln bekommen und die Designregeln an der Stelle sind relativ einfach. Ein Tyrannid hat 6 Gliedmaßen. Warum das so ist, kann ich nachher nochmal was zu erzählen. Und er hat 5 Chitinplatten um den Kopf. So. Das sind so die groben Umrisse. Nein, eigentlich sind das so eigentlich die Designideen, die sich bei jedem Tyrannidenmodell danach einfach wiederfinden. Und eigentlich ist dann die Modellentwicklung relativ stehen geblieben. Die Tyranniden aus der dritten Edition werden heute immer noch verwendet. Also die Tyranniden-Krieger haben ein bisschen was dazu bekommen, aber die Modelle sind die gleichen. Die Hormaganten sind die gleichen, die Termaganten sind die gleichen. Der Grundstock ist eigentlich sehr ähnlich geblieben. In der dritten Edition gab's einen Schwarmtyrann, der aussah wie der wie die sehr gut gelaunte Alien-Königin. Die war mit dem charmantesten Lächeln des 41. Jahrtausends so.
Hilde die Wilde.
Genau. Ja, und der Tyranniden-Kodex in der vierten Edition hat dann so einige Sachen wieder zurückgebracht, die es halt früher gegeben hat. Das Besondere an der dritten Edition war, dass das, was die Tyranniden ausmacht, nämlich, dass die als hypermutabler Haufen Zähnen und Klauen beschrieben worden ist, fand sich halt in den Regeln wieder. Das heißt, das waren eher so Baukastensysteme. Das soll eine Nahkampfbestie werden, also kriegt er Zähne und Klauen und Keulen und hast du nicht gesehen. Und dann konnte man entsprechend Punkte dafür ausgeben und die sich halt irgendwie so basteln, wie man die halt wollte. Das war zum Umbauen ultra geil, weil auf einmal gab es Plastik und nicht mehr Metall, das war schon mal super. Und dann gab es auch die Regeln dazu, die einen einfach nur eingeladen haben, die beklopptesten Sachen damit zu machen. Und in der vierten Edition wurde das dann halt sukzessiv zurückgeschraubt. So, das halt weg von dieser selbstgestalteten Freiheit hin zu, ja, so sieht halt ein Termagant aus und so sieht halt ein Tervigon aus und nee, Tervigon gab es in den Filmen noch gar nicht, glaube ich. Ach, weiß ich auch nicht mehr. So, es kam halt neuer Kram dazu. Genau. Aber tatsächlich sind die Tyranniden in der Armee, wie sie zu spielen ist, ganz lange nicht weiterentwickelt worden. Es sind auch Sachen verändert worden, bei denen ist es, da streiten sich die Geister, ob das gut oder schlecht ist, dass die auf der Strecke geblieben sind. Und ich bin von Highfleet Moloch gebeten worden, den hier zu pluggen, das Modell des Grabber Slashers. Das ist einer der bescheuertsten Modelle, die es, glaube ich, gibt im 41. Jahrtausend. Der sieht eher aus wie ein Squig, also ein großes Gesicht mit einem sehr, sehr großen Mund, und hat von der Idee her sprang der den Opfern ins Gesicht und hackte denen dann mit so einem stachelartigen Phallus-Ding, das er auf dem Kopf trug, irgendwie dann in den Nacken oder irgendwie so, also und aß dessen Gesicht. Also das ist bescheuert, so was man sich so ungefähr vorstellen konnte. Aber es ist irgendwie lustig. Und ganz viele Leute glauben, dass das ein alter Squig ist, aber das ist tatsächlich eine alte Tyranniden-Kreatur. Gott weiß, was die sich damals dabei gedacht haben. Aber waren wilde Zeiten, die 90, die 80er.
Ja, wunderschöne Beschreibung, einfach so ein bisschen einfach die Historie der Entstehung der Tyranniden einfach mal ein bisschen beleuchtet, finde ich mega gut. Dann hattest du noch was zu so einem Forum, was ihr damals, wo du auch selber Teil warst.
Ja. Ja,
Warp Shadow.
Genau, die glorreichen Zeiten von Warp Shadow. Und ich glaube, das ist deswegen sind die Tyranniden zumindest bis heute haben immer noch einen sehr speziellen Platz in meinem Herzen und ich glaube auch einen speziellen Platz von einigen der Studiomitglieder von GW. Denn ihr habt in irgendeiner Folge mal die kühne Behauptung in den Raum gestellt, dass GW von der Community beeinflusst wird. Wenn man das mit anderen Firmen vergleicht, ist das, als wenn man, weiß ich nicht, die BRD mit der DDR vergleichen würde. So, in der einen gibt's absolute Abschottung und bei den anderen halt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, hinkt ein bisschen der Vergleich. Aber GW hat sich eigentlich immer gegen jegliche Einflussnahme von außen extrem gesträubt. Die haben zumindest früher keine Beta-Spieler gehabt, die Regeln getestet haben, obwohl sich tonnenweise Leute aus der Community angeboten haben und so. Die haben halt ihr eigenes Ding gemacht und waren halt irgendwie fertig damit.
Das ist ja generell so, wenn du dir GW-Regelwerke durchliest, besonders aktuell, es ist halt eine Miniaturenfirma, ne? Und
ja,
sind aber nicht die Besten, was so Regelwerke angeht, und da würden wahrscheinlich so ein paar Beta-Spieler mal ganz gut tun.
Ja, aber genau, und genau an der Stelle machen die Tyranniden halt einen Unterschied, denn Phil Kelly und Jess Goodwin waren sind befreundet mit Highfleet Moloch, dem Marco Schulze aus Berlin. Und der hatte damals so regen Kontakt und eine so gute Beziehung mit denen, dass die mit dem in Austausch getreten sind irgendwann. Und so halt über Designs und hast du nicht gesehen, tatsächlich gesprochen haben. Und über den sind die halt damals auf das Forum aufmerksam geworden, wo der heute als Modern Synthesis bekannter, damals unter dem Nick laufender Mr. Pink, durch die Gegend rannte und meine Wenigkeit und so. Und wir haben halt uns über eine extrem lange Zeit für die Sache der Tyranniden ganz hart in den Graben geworfen und haben halt wirklich probiert, aus dem bisschen, was es halt an Modellen und an Kram gab, so viel rauszuholen, irgendwie, wie es nur irgendwie möglich war. Und ich glaube, als ich hab's nie von ihm bestätigt bekommen, aber als Phil Kelly an dem fünften Editionskodex gearbeitet hat, war es die fünfte? Kacke. Quatsch, am Regelbuch. So, im Regelbuch gab es immer diese Sektion mit den Armeevorstellungen. Und am Anfang gab es eigentlich nur drei Schwarmflotten. Behemoth, Kraken und Leviathan. Und auf einmal tauchten da noch mehr Schwarmflotten auf. Und eine trug den Namen meiner Schwarmflotte, Hydra. Eine trug die Namen der Schwarmflotte Moloch, also von Marco. Und Phil hat sich dann nicht nehmen lassen, seine eigene Schwarmflotte dann noch mit runter zu jubeln, die ich aber den geneigten Hörern nicht aussprechen werde, weil es dieses Jorumungandru ist.
Ach, das Ding, ja.
Bitte?
Ja, aber nice. Das ist doch cool. Das ist.
Genau, das war für uns damals. Ich habe, ich stand im Laden, ich sofort irgendwie das Regelbuch aufgemacht, da zu den Seiten geblättert, einfach um zu lesen, ob es irgendeinen neuen Shit zu den Tyranniden gab. Und dann natürlich erstmal die Bilder angeguckt und dann sah man halt, wie unsere Schwarmflotten da drauf auftauchen. Und das hat uns damals, ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, so ein Ritterschlag irgendwie. Ja, also total, die ganzen Arbeiten und ach, das war einfach geil.
So eine kleine Anerkennung.
Es weiß noch halt keiner mehr. Aber ist egal. Wir wissen es. Ja, und wenn wir tot sind, dann ist es vergessen. Aber das ist egal.
Also, du weißt es, du hast es jetzt uns erzählt und jetzt wissen es halt auch unsere Zuhörer. Also wissen es insgesamt wieder nochmal 5 Leute mehr.
Also, uns wird eingerechnet, ja? Also richtig? Wir sind jetzt, ne? Schon mal 3.
Also alle 2, ja?
Ja, und einer davon ist Hagi. Das bringt uns also überhaupt nichts.
Und der andere meine Schwester. Also,
und der andere ist meine Schwester. Und Hagi ist ja ein dummes Arschloch. Das haben wir jetzt ja schon festgestellt.
Ja, sowas ist cool. Also das ist halt auch so ein bisschen schön intim, finde ich. Also weil
aha.
Ja, weil es halt nicht so irgendwie über irgendeine Verlosung oder irgendwie über Leserbriefe ging, sondern wirklich so über einen Austausch über Foren.
Ach so, meinst du das? Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool.
Ja, und es war halt damals ein absoluter Ritterschlag, ne? Weil die das Studio heute eigentlich vermieden hat, in irgendwelche Foren reinzugehen, weil halt da immer nur Gewege-Hate war und die gesagt haben, so ja, ich arbeite für, ich stecke irgendwie mein Herzblut in das Design und so. Und dann muss ich mir mal von irgendwelchen Stümpern erzählen lassen, wie scheiße das alles ist. Und auf Warp Shadow war es damals halt ein durch die Bank weg ultra geiles Klima und ich vermisse dieses Forum unfassbar. Weil das einfach irgendwann, man kannte die Leute und ich bin in Australien gewesen und habe einen davon getroffen und der hat gesagt, ja, kannst du bei mir pennen? Und ich habe den Nick in Kanada darüber kennengelernt. Ich bin in England deswegen gewesen, um halt Leute zu treffen. Also das war halt, man hat halt Gesichter irgendwie zu den Leuten aus dem Forum gekriegt und das war halt ultra gut. Und
das wäre selbst heute.
Ja, und weil das halt so eine positive Stimmung war. Wusste man halt irgendwann, dass die halt auch in dem Forum vorbeigucken und dann man munkelt halt, dass zum Beispiel die Harpier inspiriert ist von einem fliegenden Monster, das ich mal gebaut habe, als ich auch einen Flieger für Tyranniden haben wollte halt solche Sachen, also ganz viele Design-Ideen, die damals im Forum gekocht wurden, haben auf lange Sicht dann irgendwo ihren Widerhall in den ein oder anderen offiziellen Figuren gefunden. Natürlich ohne Name-Dropping jemals, aber.
Ja, schon, aber allein zu wissen, dass das halt, also einmal von offizieller Seite rübergeguckt wird, ist halt schon so eine riesen Honorierung der eigenen Arbeit, finde ich. Also das finde ich schon ziemlich cool.
Ja, das ist
das. Wäre selbst nach heutigem Maßstab wäre das noch ziemlich krass und damals ist das nochmal ein ganz anderes.
Ja, damals war das natürlich nochmal was ganz anderes. Heute mit der Fülle an Sachen, die du irgendwie bei Instagram und so hast, ist das nochmal ein bisschen was anderes und ich gehe auch davon aus, dass Games Workshop sich da durchaus hier und da inspirieren lässt. Ne? Also da gibt's ja auch immer wieder Instagram-User, die, wenn neue Modelle, sag ich mal, angekündigt werden, dann auch so das mit ihren Modellen vergleichen und sagen, warte mal. Das habe ich genauso gebaut vor einem Jahr. So. Aber das ist schon echt besonders. Und wir sind sehr froh, dich als Gast hier zu haben, weil das sind nur wirklich Einblicke, die kann uns nicht jeder Hein Daddel irgendwie vermitteln, der ein bisschen Ahnung von Tyranniden hat. Ne?
Ich hoffe, an der Stelle muss ich sagen, ich hoffe, dass ich es für Kelly heimgezahlt habe, denn der ist einmal auf dem deutschen Games Day gewesen. Und ich hatte so eine kleine, so einen kleinen Symbiontenkultisten, also so ein kleines Ding halt gebaut und hatte das angemalt und habe halt gesagt, pass auf Phil, ich schenke dir das, aber ich schenke dir das jetzt hier und jetzt, aber ich würde mir das gerne nochmal ausleihen. Ich würde das nämlich gerne beim Golden Demon einreichen. Dann hat er gesagt, ja, und was ist, wenn du gewinnst? Und ich habe gesagt, ja, ich habe dir das jetzt hier geschenkt und du kannst das mitnehmen und so. Und hat das tatsächlich damals den dritten Platz gemacht in der offenen Kategorie, weil ich ja nur als Mitarbeiter irgendwie in der offenen mitmachen durfte, was aber eigentlich immer eine ziemlich taffe Competition war. Ich sagte eben, ich bin ein bisschen bescheuert, was Malcolm-Wettbewerbe angeht. Aber ich stelle mir vor, dass es immer noch auf seinem Schreibtisch im Studio steht.
Ja.
Nice.
Aber wie cool, ey, wie cool. Ja, ey, wenn du dazu nicht noch mehr hast, das war echt schon mega, mega krasser Einblick und das ist ziemlich, ziemlich cool, dass wir das in der Sendung haben. Dann macht, glaube ich, Santa weiter.
Ja.
Und erklärt euch, woher die Tyranniden ihren Namen haben.
Die Tyranniden! Ihren Namen haben die Tyranniden von dem Planeten Tyrant, zumindest nach dem benannt, wenn das war der erste Planet, wo sie Kontakt mit dem Imperium aufgenommen haben, auf verhältnismäßig unfriedliche Art und Weise. Also sie haben den. Der war halt auf einmal weg.
Ja, und das war vor allen Dingen 741, M41.
Also es ist noch nicht so lange, also es ist laut aktueller 40k-Zeitrechnung relativ zeitnah passiert.
Ja, aber es wurden, glaube ich, schon von diesen Schwarmschiffen wurden, glaube ich, M35 sogar schon mal welche gefunden. Hm. Aber tot halt. Ist das so? Ist das, glaube ich, nach aktueller Lore ist das
da
so?
Da weißt du mehr als ich. Ich glaube, dass Tyrann müsste, wenn ich mich nicht irre, da werde ich gleich korrigiert, denn das war, glaube ich, die Schwarmflotte Behemoth, die dann noch irgendwann bei den Atomans angeklopft hat.
Möglicherweise.
Mit dem beschissensten Farbschema. Blau und Rot. Grüße gehen raus an den FC Bayern München.
Ich weiß gar nicht, was daran so schlimm sein soll, weil das sind halt Warnfarben, da wissen die Leute gleich Bescheid.
Achtung, euch, Achtung, lasst uns für den Farbkommen Ruhe, dazu.
Weil ihr wisst ganz genau, ihr kriegt die Jacke voll, tschüss und das war's und so. Ne? Bei den Farben. Nee. Ja, komm, also Spaß, wenn man trotzdem drüber lacht. Ja, wir hatten ja schon, oder nee, André, du hattest ja in der letzten oder vorletzten Folge das Thema Pharos behandelt.
Tatsächlich war es die letzte Folge.
Das war schon die letzte Folge. Ja, ich bin irgendwie, ich habe da nicht so ganz. Aber gut, ja, die muss ich auch immer noch hören. Fällt mir gerade ein. Nein, aber die Geschehnisse in Verbindung mit den Night Lords auf Sota oder Sota.
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 Hoha Sota, egal.
Ja, ja. Haben halt dazu geführt, dass sie halt angelockt wurden. So. Ja. Quasi sich auch noch unsere oder die Galaxie halt einzuverleiben, nachdem sie ganz offensichtlich ihre eigene abgeerntet haben in ihrer Funktion als Agrarwissenschaftler.
So eine Art, ja, also zumindest die Galaxis, in der sie sich da gerade aufgehalten haben. Also ja, da ist ja wenig drüber bekannt, aber wie das in dem Buch beschrieben wird, ist es halt so dieses Aufflackern des Pharos und die Tyranniden sind so,
gehen wir mal hin.
Wir haben ein Ziel. So wirkt das so ein bisschen, weil die treiben so ein bisschen durchs Weltall und sind dann so, alles klar, Kursänderung.
Mücke, Licht, hin.
Happa, gucken. Happa. So, genau. Und so wird das Wesen, also wie er eben, wie Grabowski eben schon sagte, mit den Agrarwissenschaftlern, so wird das Wesen der Tyranniden eigentlich ganz gut zusammengefasst, weil, also wir beschreiben alles aus imperialer Sicht natürlich und was die für Erkenntnisse über die Tyranniden haben, aber es gibt wohl gar kein Gut oder Böse, sie ernten einfach die Galaxie ab wie ein Kornfeld. Ne?
Wenn ich da mal so reingrätsche, ne?
Bitte.
Ich finde die Tyranniden natürlich Identifikationsfiguren für uns, wenn wir auf das Ganze gucken, sind halt, wir gucken halt immer mit einer menschlichen Perspektive drauf. Und selbst die Elder und selbst die Tau sind ja irgendwie menschlich. Aber die Tyranniden sind halt, kommen halt aus einer anderen Galaxis. Das heißt, das, was wie die ticken, ist halt im wahrsten Sinne des Wortes halt Alien. Also für uns überhaupt nicht nachvollziehbar. Und ob die sich jetzt wirklich davon haben anlocken lassen, dass da irgendwo irgendwer an einem Phallus rumgespielt hat. Oder ob das nicht von anderer Hand geplant gewesen ist.
Die Metapher
weiß ich nicht, ja, aber zu sagen so, die kommen und ernten oder so, vielleicht fühlen die sich ja selber gut dabei.
Ja, also
sagen, wir sind die Geilsten, so.
Würde ich am Ende der Episode nochmal drauf eingehen, so, was wir denn so mutmaßen, worum es geht. Aber erstmal würde ich gerne die Tyranniden einmal so zusammenfassen, bevor wir an irgendwelchen Phallussen rumspielen.
Ich dachte, das kommt nach der Aufnahme.
Oder in irgendwelchen Verdauungs-.
Ich hatte Geburtstag.
Ich hab dir was geschenkt.
Ich will mehr!
Ja, hat einer Lust, Synapsenkreaturen und Schwarmbewusstsein zu erklären? Ich gucke jetzt mal zu Simon und zu Santa, weil die spielen im Gegensatz zu mir Tyranniden.
Und zu mir. Danke für die Erwähnung.
Du spielst aber, spielst du Tyranniden?
Nein, bist du doof?
Das sag ich doch.
Im Gegensatz zu dir und zu mir.
Ach so.
Ja.
Hell. Bist du das, soll ich das?
No, hau rein.
Okay, relativ kurz gefasst. Synapsenkreaturen sind halt mehr oder weniger sowas wie Schnittstellen zum Schwarmbewusstsein, die gesamte Rasse und die gesamten verschiedenen Schwarmflotten steuern. Das macht sich zum Beispiel auf dem Spielfeld so bemerkbar, je mehr Synapsenkreaturen du ausgeschaltet kriegst als Tyranniden-Spieler, umso schlechter lässt sich das Spielen.
Ja, ganz grob runter. Ja. Wie bei Ameisen quasi, ne? Also ein Schwarmbewusstsein, dass jeder so seine Aufgabe hat.
Wobei die ja nicht miteinander irgendwie verbunden sind, sondern dieses, bei denen ist das ja wirklich instinktgetrieben, aber Tyranniden nicht. Die sind halt wirklich irgendwie verbunden mit dem großen Ganzen. Und wenn du halt diese Schnittstellen ausschaltest, also dann werden die sehr rudimentärer und sehr viel dümmer und agieren halt nicht mehr so clever auf dem Schlachtfeld.
Simon. Dieser
vorwurfsvolle Blick in meiner Hose.
Ich kein Vorwurf, ich habe nur tief in die Augen geblickt.
Ach so.
Meine Augen sind hier oben. Feuer. Also das Schwarmbewusstsein ist ein großes Ganzes, was die Tyranniden irgendwie antreibt.
Genau.
Was sie befehligt.
Es gibt ja so wird halt darüber Mut gemaßt, ob das jetzt wirklich eine Intelligenz ist, eine wirklich bewusste Intelligenz, oder ob das irgendwas Großes, Bedrohliches ist, was aber so ziellos instinktiv steuert. Und auf jeden Fall werden halt Tyranniden ferngesteuert im weitesten Sinne. Und diese Synapsenkreaturen sind halt die Verbindung zu diesem großen Ganzen, zu dieser Intelligenz.
Die das dann weitertragen an die niederen Kreaturen.
Genau, bis zur kleinsten Spurmine oder bis zum kleinsten Bohrkäfer-Geschoss-Ding. Die sind halt sogar die Projektile-Viecher.
Ja, also, da können wir uns auch gerne drüber unterhalten, dass einfach alles biologisch ist. Also,
und abbaubar. Also ja, sie bauen alles ab.
Die Tyranniden haben im Prinzip keine Technologie in unserem Verständnis.
Und das ist halt auch so das Ding, deswegen habe ich so gern angefangen, weil die halt die einzige abhumane Spezies sind, die nicht irgendwie einen Kopf, zwei Arme, zwei Beine haben, die halt wirklich komplett raus sind aus dem ganzen Konzept. Keine Waffen, keine Rüstung, keine Sprache, sondern einfach nur Matsch.
Ich finde das ziemlich geil, dass sie jetzt nicht irgendwie losgehen und sich ausrüsten lassen müssen oder so, oder das da tun, sondern wirklich so nach dem Motto, ich brauche das jetzt, oder das und das ist Kanon, das heißt, ich lasse es mal kurz wachsen.
Ja, du wirst wieder dann
zack, boom, habe ich die Knifte, dann geht's gezüchtet.
Du als Tyrannide, als Individuum, in Anführungszeichen, wenn du Tyrannide wirst, du für das, was du tust, gezüchtet.
Ja, ja, und das finde ich total super.
Die Waffen
sind mega, ich finde das echt interessant.
Die Waffen sind verwachsen mit dir, du bist deine Waffe.
Wobei die Vorstellung, also zumindest nach dem strikten Lore nicht ganz richtig ist, ne? Also es gibt schon so mutable Anpassungen, so zum Beispiel so ein Tyrannidenkrieger, den kann man irgendwie länger, größer, breiter, dicker, dünner machen, Schwimmflossen wachsen lassen oder so. Aber es gibt halt so bestimmte Sachen, die sozusagen extern gezüchtet werden von den Schwarmkönigin von den Norn Queens. Und dann laufen die schon wie durch eine Ausrüstungskammer. Zumindest steht das so in der Geschichte so. Dann krabbeln halt irgendwelche Viecher auf die drauf und das sind dann die Adrenalindrüsenbohren, denen dann halt ihren Rücken verknüpfen sich mit deren Organen, was auch immer die in ihrem Exoskelett irgendwie tragen, und dann sind die doppelt giftig oder so. Also die gehen schon irgendwie durch so eine vollkommen kranke Ausrüstungsgeschichte irgendwie durch.
Ah, okay, gut, dann nehme ich das zurück. Aber ich bin da auch nicht so drin. Nee, aber vom Ding her, dass es halt einfach wirklich biologisch ist. Dass es halt, ja, jetzt nicht
irgendwelche
Bolzenschrauben und sonst irgendwas.
Diese Finger, die so irgendwie so mit Schläuchen die Waffe übergehen und sowas. Das ist schon sehr gigamäßig.
Die fühlen das halt, ne?
Die fühlen das richtig.
Die fühlen das.
Deswegen lächeln sie so viel.
Ja, und dann können wir auch eigentlich mal erklären, wie so eine Tyranniden-Invasion stattfindet und wie das überhaupt dazu kommt, weil das ist alles ziemlich abgefahren. wie, also die Tyranniden kundschaften aus quasi und werden dann informiert, welcher Planet bereit zum Ernten ist. Und dieser Weg dahin, der geht auch durch so ein paar Passagen. Zum Beispiel Symbiontenkulte, ich glaube, alles, ja. Lektoren kundschaften auch aus. Ist das richtig?
Ja, die gehören halt auch zu diesen Symbionten-Stoßtrupps, die sich dann irgendwann rauskristallisieren aus der
Befindung. Ja, und Symbionten sind halt wahnsinnig intelligent, ne? Also, das ist auch so, das nennt man auch, glaube ich, Kuss des Symbionten. Ich glaube, im Englischen ist es Kiss of the Gene Stealer, deswegen habe ich das jetzt einfach mal so umgemünzt.
In echt ist es nicht so romantisch, wie es sich anhört.
Die ändern halt seine DNA, glaube ich. Die pflanzen dir so Eier ein oder was?
Die kotzen dir in den Mund.
Die kotzen dir in den Mund?
Die kotzen dir in den Mund.
Ich dachte mal, die impfen dich sozusagen.
Ja, durch den Mund mit Kotze.
durch den Mund
und
mit Kotze.
Das ist gar nicht mal so, also das hat natürlich eine Reichweite, die haben nicht das, ich habe tatsächlich immer nur die englischen Begriffe, ne? Also es ist nicht das Schwarmbewusstsein, sondern es ist dieses Brut, helf mir mal einer auf die Sprünge, die haben auf jeden Fall was anderes.
Brutintelligenz, Rottenintelligenz.
Ja, genau.
Also ich glaube,
ja?
Ja. Um das ein bisschen ins Firme zu bringen. Also gerade eben hat einer von euch Tyrannien mit Ameisen verglichen. Und Ameisen sind neben Tintenfischen meine absoluten Lieblingstiere. Und das Schwarmbewusstsein mit einem Ameisenstock zu vergleichen, ist nicht ganz korrekt. Also Schwarmbewusstsein ist eher wie Internet bei euch zu Hause. Also du hast irgendwo, kommt halt das Signal an, das kommt dann bei dir aus der Buchse und geht dann in den Router. Und dieser Router wäre dann ein Raumschiff, das halt als Non-Queen bezeichnet wird. Also das ist ein riesen Raumschiff, das ist ein Organismus. Und in diesem Raumschiff sitzt halt noch ein Organismus und da wird dann irgendwie Tyrannidenviecher ausgebrütet und so. Und die gehen dann halt auf und die steuern dann als zentrales Bewusstsein den Schwarm halt, ne? Und die Synapsenkreaturen wären dann wie so ein WLAN-Repeater, der das Signal sozusagen weitergibt. Und dann hast du halt die niedersten Kreaturen, die sind dann wie die Endgeräte, die halt nur noch das Signal empfangen und halt entsprechend aber auch Informationen zurücksenden können. Also wenn die Termaganten sterben, kriegt das die Chefin oben im Weltraum halt mit. Dann sagt die halt, okay, schickt mehr, Abfahrt. Bei den Lektoren und bei den Symbionten ist es insofern halt sehr besonders, denn die Symbionten sind, die operieren außerhalb des Schwarmbewusstseins. Das heißt, die können davon losgelöst eigenständige Handlungen vollziehen und eigenständige Sachen irgendwie machen. Lektoren können das auch, aber die brauchen mehr Verbindungen zum Schwarmbewusstsein. Und die Symbionten sind so nach dem Chaos-Prinzip so Schrotflinte. Ne? Ich schieß mal so eine Handvoll Symbionten oder Millionen Symbionten ins Universum und irgendeiner wird schon auf irgendeinem Planeten irgendwo irgendeine Beutespezies irgendwie treffen. Und der Rest liegt halt so lange in irgendwelchen Kapseln und schläft im Weltraum. So. Und das halt Space Hulk zum Beispiel. Ne? Diese Raumschiffe, riesige Raumschiff. Klötze, die durchs All driften und da sitzen halt Symbionten drin, die halt irgendwann per mathematischem Zufall halt drauf gelandet sind. Aber Lektoren sind halt sind halt so wenn du einen Lektor auf dem Planeten hast, weißt du, dass die Kacke am Dampfen ist. So. Auch wenn du den erschießt, ist halt doof, weil das, was der Lektor als allererstes macht, ist, der frisst das Hirn und damit die Informationen von der Beutespezies. Der hat so lustige Tentakel im Gesicht und die rammt er dann durch Nase, Augen, Mund und Ohren und schlürft dir dein Gehirn aus und all deine Erinnerungen und deine Persönlichkeit und hast du nicht gesehen. Und gibt diese Informationen dann weiter an das Schwarmbewusstsein. Und dann sammelt der auf die Art und Weise halt immer mehr Informationen über Populationsstärke des Planeten und Bewaffnung und hast du nicht gesehen. Und irgendwann sagt dann das Schwarmbewusstsein so, yo, wissen wir genug von, Abfahrt, bitte?
Lohnt sich, fahren wir hin.
Genau, lohnt sich, machen wir. Oder vielleicht auch erst später. Und die Symbionten-Kultisten sind ja, wahrscheinlich macht er da auch eine eigene Geschichte zu, noch eine eigene Sendung. Aber vom Prinzip her infizieren diese, das ist halt 1A abgekupfert bei Alien, ne? Die stecken halt irgendwie in die Zunge in den Hals, dann macht's blablabla. Und dann verschwindet der Symbiont wieder und das Opfer weiß erstmal gar nicht, was passiert ist. Und dann geht er nach Hause und sagt, Schätzelein, mich juckt in den Lenden.
Lass uns mal ganz hart reden.
Und es ist vor allen Dingen auch so, dass die Symbionten, also wenn dieser Samen eine Welt erreicht, egal wie das jetzt passiert ist, streben ja auch immer nach Führungspositionen, ne?
Genau.
Also es ist
genau, die wollen einfach so hoch wie, ja. Aber das ist eigentlich das Banale am Symbiotenkult. Ich finde einfach dieses total Verstörende, dass jemand halt mit einem veränderten genetischen Material nach Hause geht und dann kriegen die halt ein Kind und dieses Kind ist das fürchterlichste, was es unter der Sonne gibt, halt so wechselbaldmäßig, aber die Eltern gucken drauf und das Kind kontrolliert die Eltern psionisch und sagt so, beschütze mich vor den Augen der Inquisition und beschütze mich vor allem Bösen in der Welt und die Eltern sagen, oh ja, natürlich, alles was du willst, kleines Kind und streicheln seine 6 Arme und kümmern sich ganz liebreizend um das Ding irgendwie und dieses Baby kontrolliert seine Eltern irgendwie und zwingt die halt zu Sachen wie, weiß ich nicht, jede Nacht 5-mal Windeln wechseln oder mit 3 Stunden Schlaf pro Nacht auskommen oder, ach nee, das tun echte Kinder auch. Mhm. Egal, die kontrollieren auf jeden Fall ihre Eltern so.
Ich finde, das hat halt auch viel von dem Film The Thing oder das Ding aus einer anderen Welt. Weil du halt den Infizierten in Anführungszeichen auch gar nicht ansiehst, dass sie irgendwie infiziert sind oder dass irgendwas im Argen liegt. Und das finde ich halt so creepy, der Gedanke, dass halt Leute so ein bisschen wie beim zweiten mittleren, nicht ganz so guten Starship Troopers Film, dass du gar nicht mitkriegst so am Anfang, dass irgendwas kaputt ist.
Wow, die ganzen Fortsetzungen für Starship Troopers waren alle so. Puh.
Naja, der dritte ist schon wieder okay, der zweite ist halt, ja, aber halt einfach dieses im Gegensatz, wie Tyrannien halt sonst vorgehen, dieses Subtile und Unterwandernde und Untergrabende.
Ja, es geht halt alles Hand in Hand, ne? Also das ist halt abgefahren, ne? Wie der Termagant und so funktioniert und im Gegensatz dazu der Symbiont, das ist halt eine ganz andere Art der Kriegsführung, ne? Aber irgendwie funktioniert alles nur miteinander, ne?
Ja, ich fand halt deinen Vergleich mit das Ding ganz geil gerade. Dass man es halt nicht merkt, aber das funktioniert auch nur so lange, wie der dem Infizierten die Birne platzen, auf einmal 2 Meter lange Tentakeln wildwabernd aus der Halsberge rausstoßen.
Das kann auch ein ganz normaler Migräneanfall sein.
Das natürlich.
Ja, es ist einfach nur ein schlimmer Pilz.
Das ist eine Form von Gasentweichung.
Habe ich auch schon gehabt.
Montagmorgen.
Na, das ist
ein Sonntag lässt du das noch sacken und Montag denkst du dir, fuck, ich muss zum Arzt und wieder wegen was peinlich.
Ich habe mir was eingefangen.
Ah, wir waren schon wieder unterwegs. Ja, ja, ich kenne das.
Ich brauche was gegen Pilz. Grüße gehen raus an Hagi.
ja, und so infiltrieren quasi Symbiontenkulte dann die imperiale Gesellschaft oder was auch immer für eine Gesellschaft. Ich glaube, Tau funktioniert das auch wunderbar.
Alle.
Genau.
Egal.
Alle.
Bis auf Nikons.
Gut, dass du es gerade sagst.
Alle. Grüße gehen raus an den Rügenwalder Mühlenräuber. und so dieser Planet der infiziert. Und wenn diese Pion... Ja, bitte?
Wie heißt der Genestealer auf Deutsch früher? Der hieß der Genräuber, ne?
Ja.
Ja, ja.
Ja, das verknüpft sich alles.
Der Teewurst. Ich hätte gerne Gene.
Ja. Langhaarige, durchtrainierte Typen in Rüschenhemden, die Teewürste klauen.
Und lila Haut.
Mit lila Haut auch.
Und nachher wiederkommen und sagen,
er kommt.
Ich glaube, ich habe jetzt meinen Beitrag für die nächste Genestealer Challenge. Habe ich, glaube ich, jetzt im Kopf.
Ja, aber das passt ja alles wie Faust auf Auge. Die haben im Wald ihre rote Mühle stehen, wo sie alle wohnen oder hausen.
Der Kult.
Ja, der Kultplatz an sich halt so, ne? Und wenn dann halt der Chef auf seinem riesen Gaul da zum Schlachter im Ort reitet, alle Gene zu mopsen, ich meine, das ist ja, also bitte.
Es ist so ähnlich. Nee, ja. Auf jeden Fall, wenn die einen Planeten für bereit erklären, von den Tyranniden abgeerntet zu werden, dann wird ein psionisches Signal ausgestoßen, was die nächstgelegene Schwarmflotte anlockt.
Was auch dazu führt, dass viele Psioniker auf dem Planeten dann halt einfach kollektiv sich die Birne wegpusten.
Ja, das kommt ja mit diesem Schatten im Warp. Wenn sich die Schwarmflotte dann quasi auf den Weg macht, geht ihr voraus immer der Schatten im Warp. Der astropathische Kommunikation komplett für die Katzen.
Verhalten sich alle Katzen ein bisschen komisch.
Ja, obwohl das auch so wird dann einerseits so beschrieben, andererseits gibt's auch Psioniker, die stark genug sind und deswegen sich denen nicht gleich irgendwie die Birne platzt. So, ne?
Also objektiv betrachtet würde ich mir halt einfach die Rübe wegschießen, wenn ich wüsste, was kommt. Oder mir ein Ticket suchen. abreißen, ganz schnell abreißen.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn du wüsstest, was kommt, dann nichts wie weg. Aber das Imperium ist ja nun mal auch eine ziemlich krass totalitäres System, was irgendwie alles unterdrückt, was irgendwie an Informationen die Bevölkerung in Panik versetzen könnte.
Moment, das klingt mir sehr nach Teen-Stealer, cool, was du dir gerade erzählst. Aha.
Ja, wahrscheinlich funktioniert das auch nur deswegen so super, weil das Imperium quasi der Fußabdruck für den Stiefel ist, ne? Genau, also die Symbionten infiltrieren quasi die imperiale Gesellschaft. Wir gehen jetzt immer vom Imperium aus.
Machen sie erntereif.
Ja, machen sie erntereif, signalisieren das der Schwarmflotte und so macht sich die nächstgelegene Schwarmflotte im All auf den Weg zu diesem Planeten.
Also vom ersten Landen von Tyraniden auf einem Planeten oder auf der Oberfläche bis zum, ja, sagen wir, Abreisen, wenn sie alles
fertig gespachen haben. In Anführungsstrichen Abreisen.
Wenn sie halt so alles Biesen rein hinterlassen haben, vergehen im Schnitt so circa 100 Tage. Also das geht relativ fix vorausgesetzt. Sie haben natürlich nicht mit Gegenwehr zu tun. Also
ja.
Auf McCrackham dauert das irgendwie bedeutend länger. Ich weiß nicht, wie schnell sie jetzt zum Beispiel bei Terra wären. Da ist schon eine abendfüllende da ist schon viel unterwegs, was da irgendwie rumfliegt. Aber so, je nachdem, also sagen wir, es ist irgendeine Agrarwelt und eine nicht gut gesicherte und eine nicht gut verbundene Welt und eine sehr abgelegene Welt, dann dauert das nicht sehr lange. Dann ist nach spätestens 3 Monaten ist dann halt auch schon so ziemlich alles passiert. Inklusive übrigens auch der Atmosphäre, die nehmen halt echt alles mit.
Ja, ja, am Ende kommt eine riesige Weltraumputze wie bei Spaceballs und saugt die ganze Atmosphäre ab.
Das ist nicht mehr, einfach nur noch Steine. Genau. Das Einzige, was übrig bleibt, sind halt Konservendosen.
Und Kakerlaken wahrscheinlich.
Das sind die sie abgeerntet haben.
Ja, nee, aber ich habe tatsächlich noch den deutschen White Dwarf Nummer 116 aus dem August 2005. Und da ist nicht nur drinnen, wie man...
Mit den geilen Bildern.
Ja, ja, genau. Da ist nicht nur drinnen, wie man so einen geilen Verdauungstümpel baut, sondern da ist auch noch... Verdauungstümpel übrigens nach Häutungsgruben, unsere neue...
Nach Häutungsgruben, ja.
Und unser neuer Lieblingsort im Warhammer 40.000-Universum. Wo willst du am liebsten nicht sein?
Kommt auch auf unsere Podcast-Shirts, wenn wir mal welche haben.
Häutungsgruben, Verdauungstümpel. Die deutschen Wörter sind auch einfach so geil. Das ist super.
Ich finde, wir sollten das so ein Runliner draus machen. Häutungsgruben, Verdauungstümpel, egal, Hauptsache Urlaub.
Ja, egal, Hauptsache Italien. Ja. und in diesem wunderschönen White Dwarf von 2005 ist mit so geilen Bildern einfach mal so eine Tyranniden-Invasion so runtergerippt, was so passiert. Und Menschen bekommen so ungefähr nach 20 Tagen oder später erst mit, dass die überhaupt auf dem Planeten sind. Weil wenn man sich jetzt, die landen natürlich an einer strategisch günstigen Stelle, um sich erstmal auszubreiten. Und dann irgendwann verdoppelt sich täglich die Population der Tyranniden auf dem Planeten. Und wenn man sich jetzt überlegt, irgendwo im Amazonas schießen die so ihre ersten Sporen rein und das merken wir nicht.
Du kannst viel holen, bis du es erstmal aushält.
Ja, vor allen Dingen, ja genau, die können sich vernünftig erstmal einrichten, so akklimatisieren, Jetlag.
Ne? Fressen, Familien.
Fangen an zu tapezieren. Genau. Und
das fällt dir jetzt nicht auf, weil wir das halt auch machen.
Ja, genau. Da wird eh abgeholzt, ob die jetzt auch noch ein bisschen mehr abholzen. Wir machen
bloß einen Parkplatz draus.
Aber wie gesagt, also dieser Gedanke dahinter ist halt erschreckend. Ne? Also die landen auf deinem Planeten und wenn man natürlich weiß, okay, nach 100 Tagen ist der Planet nur noch ein toter Fels, der durchs All rauscht.
Da gab es so eine geile Szene in irgendeinem von den Dawn of War Romanen, wo die halt auf einer imperialen Welt landen und der Einzige, der es mitbekommen hat, hat so eine Sternschnuppe gesehen und wusste, das ist jetzt der Moment, noch einen Flug zu buchen und abzuhauen.
Ja.
Irgend so ein reicher Gouverneur, der hat das gesehen und dachte so,
boah, er hat viel gelesen.
Ich hau mal ab. Ja, der hat auch viel gesammelt. Also der hat so ein Relikt gesammelt. Der hat sich irgendwie auch Tyranniden gehalten und halt auch noch ein Schwert von den Blood Ravens geklaut, was sie nicht so toll fanden.
Ah.
Den haben sie halt auch noch da vor Ort gekillt, aber der hat so ein paar Sternschnuppen gesehen und dachte so, boah, ich hau mal ab. Ich hau mal ganz krass ab.
Das riecht nach Ärger. Nee, aber diesem White Dwarf ist halt auf 1, 2, 3, 4, 5 Bildern ganz toll gezeigt, wie so eine Tyranniden-Invasion abläuft.
Step-by-Step-Anleitung zum Fressen einer Welt.
Ja, total. Also auf dem ersten Bild siehst du halt so ein paar geile imperiale Soldaten, die auf so einer Graslandschaft stehen und sich ihre Makropole angucken. Und vor allem jedes Bild hat dieselbe Einstellung. Also siehst immer dieselbe Einstellung, dieses, okay, Grasplateau, im Hintergrund Makropole. Auf dem zweiten Bild siehst du die Lektoren aus dem Dschungel kommen, Da kommen Sphärenorganismen, werden hier genannt. Speerorganismen, damit ist der Licker gemeint. Und Samensporen regnen vom Himmel. So, die imperialen Bürger und Soldaten schon leicht...
Der größte Bukake-Fest.
Ja, das ist super. Der ganze Planet wird einfach voll gejisst. Und das Imperium
ertrinkt in
außerirdischer Schlotze. Und
ja,
danach...
Ben Afflecks Schlempel.
Danach kommt die tatsächliche Invasion der Kriegerorganismen der Tyranniden. Und da sehen wir auf dem Bild eine Welt, die von Unwettern heimgesucht wird, was auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt ist. Umso dichter die Schwarmflotte an den Planeten kommt, umso krasser werden Naturkatastrophen und solche Dinge.
Das ist jetzt zeitlich ein bisschen
schlecht geteilt. Deswegen, also so Klimawandelleugner und so. Vielleicht habt ihr recht. Und alles ist halb so wild. Es ist nur eine Schwarmflotte auf dem Weg zu uns.
Also wenn ihr noch was im Tiefgefrierfach habt, haut's auf und esst jetzt.
Ja, am besten jetzt, sonst wird das eh absorbiert. Auf dem Bild ist halt das, was wahrscheinlich dann auch am ehesten auf dem Warhammer 40.000 Tabletop-Schlachtfeld stattfindet. Hier sehen wir Thermaganten, Gargoyle, wir sehen Carnifexe, wir sehen diese dicken Verdauungstümpel überall und eine imperiale Armee, die sich zur Wehr setzt, während riesige Blitze in die Makropolen einschlagen und alles so langsam in den Arsch geht. Und
erinnert optisch ein bisschen an Hannover.
Ja, habe ich auch sofort dran gedacht. Und wenn das alles vorüber ist, ist der ganze Planet quasi nur noch ein Gerippe und riesige Kapillartürme erheben sich aus der Planetenoberfläche, schlängeln sich zu den Schwarmschiffen im Orbit hoch. Orbit hoch. Urbit. Und was?
Nichts.
Orbit.
Bitte.
Schlängeln sich in den Orbit hoch und pumpen alle Nährstoffe des Planeten, jegliche Biomasse ins All.
Das erinnert zum Beispiel optisch an Bitterfeld.
Ja, Bitterfeld. Und auf dem nächsten Bild sind wir direkt in Salzgitter, weil da ist
ich wusste, dass es kommt.
Einfach nur noch tote Landschaft.
blühende Landschaft.
Tote Atmosphäre, da will einfach kein Mensch sein.
Bitterfeld.
Richtig.
Oder Salzghetto.
Ja, also der White Dwarf sehr zu empfehlen, wenn Warhammer Plus, wenn Games Workshop ihre Drohung wahrmacht und wirklich auch alte White Dwarf und sowas bei Warhammer Plus veröffentlicht, wahrscheinlich alles nur in Englisch, ich glaube nicht, dass sie den Sprung zur Übersetzung jemals hinbekommen.
Sollen wir vielleicht nochmal Heine fragen, oder?
Ja, großartig. Jetzt kommen die Donnerkrieger und die kaiserliche Ehrengarde.
Mit ihrem geilen Bolzgewehr.
Ja, und wenn das mal soweit sein sollte, dass sie wirklich alte Publikationen veröffentlichen, könnte es ja tatsächlich sein, dass dieser White Dwarf zumindest im britischen Original auch den Weg auf die Internetseite findet und dann kann man sich diese Bilder auch alle mal angucken. Wir sind gespannt.
Ich finde aber, dass das, was so beeindruckend an der Sache ist, ist, du hast gerade gesagt, das, was man am ehesten auf dem Spielfeld bei 40.000 erlebt, so ist halt dieses so, ja, Thermaganten, Carnifexe, das ganze Viechzeug haut sich dann mit irgendeiner Armee irgendwas um den Kopf, ne? Und das ist beim Zocken so schwierig
zu vermitteln.
Zu erleben. Du spielst halt das eine Spiel und willst das halt irgendwie gewinnen, willst halt die Missionsziele irgendwie erreichen. Aber im Sinne der Tyranniden ist das einzelne Schlachtfeld vollkommen irrelevant. Also denen macht es überhaupt gar nichts aus, Massen um Massen um Massen an Biomasse da reinzupumpen und zu sagen, ja, die sind tot, egal, schicken wir neue. Denn die verlieren ja de facto
nicht. Nee, weil also, ja auch alles, was tot auf dem Planeten liegt, wird ja nachher wieder in die Verdauungspools geschmissen und dementsprechend haben sie es ja wieder.
Genau, dieser Vorgang, den finde ich so geil. Die kleinen Absorber, wir heißen im Englischen heißen ja Ripper, die kleinen Absorber kriechen über die ganze Oberfläche und fressen einfach alles auf.
Ja.
Und dann schleppen die sich zu diesen Verdauungstümpeln und stürzen sich da einfach rein und werden da drin aufgelöst und dann kommt nachher so der Strohhalm aus dem Weltraum und dann macht
und dann also der, ist das der alles Strohhalm weg. Entwächst doch aber der Planetenoberfläche.
Ja, so halt. Ne?
Aber ich dachte immer, früher also, dachte ich wirklich immer, da kommt so ein dicker Dödel aus dem Raumschiff und saugt an dem Planeten. Das fände ich auch viel geiler irgendwie. Aber jetzt habe ich jetzt mich echt damit belesen und die wachsen tatsächlich aus der Planetenoberfläche und docken dann an die Raumschiffe an.
Das ist noch geiler. Stell dir mal dein Cocktail vor, aus dem ein Cocktail wächst, der genau so lang ist, dass er in deinen Mund passt, egal wo du sitzt.
So einer Bar war ich mal, das war schlimm.
da waren wir zusammen. Nach dem Abend musste ich mit 6 Stichen genäht werden.
Sorry nochmal. Ich finde es halt auch so beim Tabletop so schwierig zu vermitteln. Das ist ja wirklich schon so fast zur Spätphase einer zyaniden Infektion. Also dann, wenn es so weit kommt, dass du halt wirklich dich irgendwie in die Straße mit Hormaganten boys, ist es halt eigentlich schon rum.
Dann ist das naja, also da gibt's ja, also das ist halt auch so paradox an Games Workshop, wie die Lore schreiben. Also eigentlich hast du recht, ja, dann ist es eigentlich im Arsch, außer du bist auf Baal und da sind 1000 Space Marines. Die reißen das Ruder rum.
Oder landen auf dem Crack und die retten den Tag.
Wenn es natürlich irgendein Orden der zweiten oder späteren Gründung ist, der wird dann auch mal komplett ausgelöscht. Die können ja überhaupt nichts gegen die Tyranniden tun. Aber wenn es 1000 Blood Angels sind...
Ja, es sind auch fucking Blood Angels.
Die so eine gesunde Handvoll. Die haben auch, die Blood Angels haben auch wahnsinnig schöne Haare.
Schöne Haare.
Sind halt sehr versierte Sicherheitsbeamte.
Ich finde, dass das eigentlich Unlogischste ist, doch eigentlich einen Schritt vorher. Warum greifen die Tyranniden Baal überhaupt an? Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Naja, weil also Games Workshop Logik ein neues Buch verkaufen wollte.
Und auf einmal macht alles wieder Sinn.
Das ist schon klar.
Das ist ja auch generell, also es werden irgendwelche Dinge erschaffen wie die Primaris. Ich meine, warum wurden die Primaris, das ist lore-technisch die komplette größte Bullshit-Pisse, die jemals verzapft wurde. Aber ja.
Ich würde sagen, fange ich wieder mit den Primaris an, aber ich finde die halt auch dumm, also fahr fort.
Ja, also, ja, ich weiß. Ich dieses Thema einfach gar nicht mehr. Ja, ich finde die, aber ich mag auch die normalen Modelle, auch mag ich auch diese, also diese Standardtypen von den Intercessors, heißen die ja so. Finde ich auch hübsch so. Ich mag die dynamischen Posen, ich mag, dass die endlich vernünftigere Proportionen haben. Aber der Lore ist einfach nur bescheuert. Aber das macht Games Workshop halt, das ist halt ein Unternehmen.
Konsequent
ist. Und so ist das auch deshalb.
Die machen ja auch keine Regelbücher und keine
Also im Prinzip haben die Tyranniden Baal wegen Profitgier angegriffen.
Phase 1, wir sammeln eine Unterhosen, Phase 2, Phase 3 Profit. Mhm. So geht Tyranniden vor.
Ja. Ich meine hier, Battle for McCrack war eine tolle Grundbox.
Die war super. Und ich muss.
Die war episch.
Das gut, muss ich halt auch noch einwerfen, dass halt auch die Modelle von den Tyranniden unfassbar gut altern. Die sehen immer noch geil aus.
Da gibt's geteilte Meinungen.
Also nicht die aus der zweiten Edition, aber halt so aus der dritten und aufwärts.
Ja.
Also so die Hormaganten und Thermaganten.
Nochmal, ich habe dich gerade akustisch nicht verstanden. Hast du gesagt, dass das Design der Tyranniden gut ist?
Ich finde, die sind besser gealtert als so die manch. Als
so jetzt herrscht Krieg. Grabowski und Andy gehen jetzt raus.
Also
ich spüre da so gemischte Gefühle.
Die neue Standardeinheiten bekommen, aber die sind besser gealtert als zum Beispiel Space Marines oder imperiale Soldaten. Also so Stahl-Legion sieht
schlecht aus. Es geht nicht um Altern, es geht um grundsätzliche Designentscheidungen. Warum muss jeder fucking Tyrannid aussehen wie ein bescheuerter Termagant auf Happy Pills? Die haben alle das gleiche Gesicht, die grinsen alle wie die letzten Eumel, die müssen alle immer zwei Augen haben. Oh, es gab einen Canifex, der hatte 6 Augen. Oh, und ein Lictor, der hatte 3. Aber ansonsten haben die immer das Außerirdische, das weirdeste, most alien Rasse des 41. Jahrtausends sieht vom Gesichtsaufbau aus wie ein Mensch, dem fehlt nur die Rübe, der Riechkolben.
Natürlich lächeln die.
Die sind ja alle immer.
Du existierst nur für diesen einen Tag. Das ist the time of your life. Natürlich lächelst du dann. Your time to shine. Also, da würde ich aber auch, mir würde die Sonne aus dem Arsch scheinen, wenn ich einen Tyrannid würde und ich würde irgendwo landen. Ja, es geht los.
Wenn ich das Schwarmbewusstsein richtig verstanden habe, werden die ja gelenkt, so, zumindest die näheren Kreaturen. Warum haben die Augen?
Ja.
Damit sie auch auf was zielen können.
Ja, die müssen ja Signale zurückgeben.
Ach so, okay, das sind quasi Pikter.
Ja, die müssen ja auch auf was reagieren können. Wenn du dich von Tyrannid stellst, da darf ich nicht reinrennen und dann das sehen, wo du. Also
das hatte ich mich vorhin jetzt rein. Das war jetzt keine Fangfrage oder so, das hat mich tatsächlich interessiert. Und auch mit den Zähnen und so, sind das einfach nur zusätzliche Waffen oder fressen die auch alle?
Ich glaube im Lore war so, dass sie halt alle irgendwie.
Sind die alle wie Obsauberschwämme? Also jeder, der was im Magen hat, ist gut.
Das ändert sich halt aber auch irgendwie von Edition zu Edition. Ja, aufgelöst werden sie sowieso irgendwann alle. Also
die, ja genau, und was du da in dir trägst, ist ja nur Profit quasi.
Ja.
Also die werden nicht irgendwie recycelt, neu aufgebaut und so auf den nächsten Planeten gejagt. So, wenn der Planet fertig ist, wird das alles aufgelöst und geschlürft.
Also ich glaube, dass final geklärt ist das, glaube ich, nicht, wie es in dem Inneren von einem Tyranniden aussieht. Das ist nämlich total schizophren, dass auf der einen Seite tragen die Exoskelette, damit die möglichst groß werden können auch, sonst würden ja, anders. Ameisen und Spinnen und so haben ja auch ein Exoskelett, aber aufgrund von Schwerkraft können die eine bestimmte Größe nicht überschreiten, weil dann würden die unter ihrem eigenen Gewicht ja zusammenbrechen, weil ein Exoskelett halt nicht immer die beste Option
ist. Der Imperator sei Dank. Das hat sich gewählt. Also ich meine, fahr mal nach Australien. Ich bin beruhigt, dass es so ist, wie es ist. Noch größer müssen die Dinger wirklich nicht werden.
Es gab Zeiten in der Erde, sind die Viecher viel größer geworden, weil die Sauerstoff-Stickstoff-Verhältnisse anders waren. Das war schlimm. Das waren die 80er.
Das waren die 80er. Ich wollte sagen, jetzt kommt schon wieder mit seinem
Schild. Ja, das war auch nicht, dass sie wirklich größer waren. Die Spinnen und so haben einfach Schulterpolster getragen.
Ja, du hast so 2 Meter. Wow. Hast du meine Vogelspinne mit Haspel gesehen? Das ist total kaputt.
Das ist Wahnsinn. Ja, es war in den 80ern auch nicht die Königs.
Vielleicht machen wir weiter im Skript und ich sage nachher was zum Design, was ich dazu denke und dann kann mich Santa in Stücke
reißen. Ich glaube, wir haben das Skript auch soweit tatsächlich abgehandelt. Also wir wollten ja eigentlich im Grunde erklären, wie sehen Tyranniden aus, was machen Tyranniden, warum sind die so gefährlich. Die gleiten halt durchs Weltall, werden von Planet zu Planet gelockt und fressen einfach auf. Also die hinterlassen nichts als Tod. So. Und das sind die Tyranniden. Und ja, oder nicht?
So schön, ja, die sind dann auch so schön emotionslos.
Ja, soll ich jetzt noch weiter drauf eingehen, wie diese Narwhal-Schiffe funktionieren und sowas? Ich glaube, das wird ein bisschen too much. Die senden noch dass die Tyranniden von der Gravitation von einem Planeten angezogen werden und so. Also das ist, glaube ich, etwas too much und auch nicht so relevant fürs Wesen der Tyranniden, oder?
Das ist vollkommen richtig, ja.
Genau, und dann können wir. Wollt ihr euch erst anschreien oder wollen wir erst unsere Lieblingstyranniden-Kreaturen
erfahren? Wieso schreist du kannst so schreien? Ich hab recht.
Nee, ich will vorher meinen Monolog halten. Den habe ich extra vorbereitet.
Sehr gut, sehr gut.
Ah ja, wir haben ja sogar als Punkt Optik und Designaspekte der Tyranniden und warum das alles zum Kotzen ist.
Nein, ja.
Nee, doch, das steht da genau so.
Ganz leicht ist es dann doch.
Das steht da genau so.
Nee, okay, hau raus. Wir können jederzeit die Verbindung haben.
Also Tyranniden, ich glaube, wir haben es jetzt ausgiebig erläutert, sehen eigentlich aus wie Aliens und wie Starship Trooper Viecher, Bugs, und haben deswegen eine vom Erzählerischen, vom Narrativen eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich die sind die perfekten Antagonisten.
Ja,
man kann halt entweder einen von denen erzählerisch so aufbauschen wie das größte Monster, oder man kann Space Marines reinschicken und die in Heerscharen wegschlachten lassen und den Space Marine deswegen geiler und größer und besser und toller aussehen lassen. Deswegen sind Tyranniden ein tolles erzählerisches Moment. Also das macht nicht immer unbedingt Spaß, die zu spielen, wenn man da hordenweise seine Termaganten vom Tisch nehmen kann. Zumindest früher war das so. Aber es war irgendwie, wenn man sich auf den Film eingelassen hat, war das immer unglaublich geil. Aber das ist so, ja, das ist, finde ich, eine der wichtigsten Aspekte, die Armee ausmacht, aber auch gleichzeitig so ein Pferdefuß. Wenn man sich so das Thema der Tyranniden anguckt, dann findet man ganz viel von diesem Lovecraft-Horror eigentlich wieder, also diesem kosmischen Horror. Der Mensch ist genauso wie das ganze 41. Jahrtausend so im Angesicht so dieser Unendlichkeit und den unendlichen Bedrohungen ist das Individuum eigentlich überhaupt nichts wert und die Menschen sind eigentlich total doof. Aber da, wo Lovecraft immer gesagt hat, so die Erde ist dann immer noch irgendwie der Mittelpunkt von ganz vielen Geschehnissen, ist das Geile an den Tyranniden so, ja, wir sind gekommen, um die ganze Scheißgalaxis zu essen. So, wen interessiert der Planet XY? Wir essen einfach alles auf. Alles, alles. Egal ob Menschen, Elder, Tau, schmeckt alles nach Hühnchen, immer rein. Und das, wenn man das aus der Perspektive von einem Menschen so betrachtet, ist das ja eigentlich noch viel grimdarker. So, ja, wir haben Chaos und wir haben Space Marines und wir haben Elder und so, aber da kommt was und das kann eigentlich de facto keiner wirklich aufhalten. Es gibt Leute, die haben das versucht, Stichwort Kryptmann. Das ist ein lustiger Inquisitor, auf den ihr, glaube ich, nochmal genauer eingehen wollt. Aber der hat, der beschäftigt sich aus dem Ordo Xenos immens mit den Tyranniden und wie man die vor allen Dingen loswerden kann. Und da ist das Imperium irgendwann auf so eine tolle Idee gekommen. Immer wenn irgendwo Tyranniden auftauchen, Exterminatus. So. Auch voll geil. So, mein Kaktus wächst seit gestern ein bisschen komisch. Tyranniden, Exterminatus, schade. weil die Idee war so, verbrannte Erde, den Tyranniden halt nichts übrig lassen, damit die halt nicht wachsen können. So ein, im Prinzip eine Minusbilanz draus zu machen. Und dann hat er noch andere brillante Ideen gehabt, die zum Beispiel umzulenken und in Orks reinzuschicken.
Ach, witzig klingt.
Ja, nur leider sowohl Orks als auch Tyranniden toller gemacht. Ist auch egal.
Ja, Kryptmann war ein großer Mann des Imperiums auf jeden Fall. Gehen wir in unserer Inquisitor-Folge bestimmt nochmal mehr drauf ein.
Aber wenn man sich so die Tyranniden anguckt, dann stellt sich, finde ich, also aus absolut menschlicher Perspektive irgendwann die Frage, wofür? Was ist der Zweck von den Tyranniden? Und ich habe da mal eine ganz persönliche Idee zu, die ich mir vor 15 Jahren irgendwie zusammengereimt habe. Also frag mich bitte nicht nach den Quellen. Aber ich gehe auch recht in der Annahme, dass bei dem Krieg zwischen den Nekrotyr und den Alten sind ja die Alten zum Großteil alle hops genommen worden. Die sind ja alle kaputt gegangen. Und wenn ich mich recht entsinne, ist nur einer verschwunden. Also der hat die Galaxis verlassen. Der hat sozusagen
ja, rausgeschafft. Die eine sitzt ja wahrscheinlich bei Nörgel im Garten als Gefangene.
Stimmt.
Und
ja, richtig. In seinem Topf.
An seinem
Topf. An seinem Topf, genau. Dabei
und darf immer kosten, was er, so, was er so macht. Genau, ja, aber genau, einer ist verschwunden. Aber es ist ja halt auch alles immer so ein bisschen schwammig formuliert. Ne? Könnten auch ein Konzil sein, ja, was verschwunden ist.
Könnten auch mehr sein oder weniger. Aber was jetzt mal so ganz vorsichtig in den Raum gesprochen, was wäre, wenn einer von denen die Galaxis verlassen hat und sich überlegt hat, wer ist unser größter Feind? Das Chaos ist ja eigentlich eher nur so, weil alle irgendwie alle permanent stark Pubertät haben. Und wenn alle aufhören, Pubertät zu haben, dann ist das Chaos ja auch weg. So, also was machen wir? Wir machen einfach die Galaxis leer und dann können wir wieder von vorne anfangen oder es einfach ganz sein lassen, je nachdem.
Aha, das habe ich in der Folge damals gemeint und ihr habt mich beide ausgelacht, dass die Tyranniden eine Waffe der Alten sind. Und ihr habt gelacht.
Nicht
und
gelacht. Ich wollte das einfach für heute, das wäre auch tatsächlich meine Frage am Ende gewesen, die sich jetzt quasi übrig hat, aber was wohl der Zweck und Sinn der Tyranniden und der Ursprung der Tyranniden ist, ob wir dazu Theorien haben. Also gerne. Und
ja, wenn man, um es ganz kurz zu Ende zu führen, wenn man sich die Funktionen, also wie funktionieren Tyranniden? Die sammeln ja die Biomasse, aber die sammeln ja nicht nur die Biomasse, sondern die sammeln in erster Linie auch die gesamte DNA von so einem Planeten. Das heißt, wenn man sich die Tyranniden anguckt, wenn zwei Flotten aufeinandertreffen, so die Geschichte, dann fressen die sich auch gegenseitig auf und der Stärkere überlebt dann, so Evolutionstheorie für Anfänger. Und das heißt, die sammeln eigentlich die kollektive, das gesamte Genmaterial des gesamten Universums, um nachher was damit zu machen. Zu pupen und weiterzufahren wäre eine Möglichkeit. Oder es kommt der lachende Gott vorbei oder einer von den Alten und sagt, so, danke, ich entnehme mir mal kurz den Speicherchip und guck mal, was ich davon brauchen kann und fange nochmal von vorne an.
Ja, total. Also das ist auch eine recht verbreitete Theorie, oder? Also dass die Tyranniden quasi, dass irgendwo einer von den Alten sitzt und das Ganze steuert, da haben wir uns vorhin auch drüber unterhalten.
Das ist halt das Schöne an den Tyranniden, dass du halt so viel reininterpretieren kannst, dass sie halt auch so, naja, es ist ja auch das Ding, es gibt auch die Theorie, dass die halt eigentlich so alle Galaxien drumherum eigentlich schon abgeerntet haben, um uns herum.
Ja, das genau, also das ist ja auch das, was in diesem Pharos-Roman, dass die so ein bisschen, gerade so ein bisschen durch die Gegend treiben und dann checken, oh, alles klar, da geht was. Und der Pharos wird ja auch immer als Xenos-Technologie, bibabub. Und wie der beschrieben wird von der Optik her, hätte ich eher auf Necron-Technologie getippt. Aber auch das ist ja nur meine eigene Wahrnehmung. So, es wird halt alles als schwarzes, glattes Gestein, bla bla bla. So. Aber sie reden nicht von grünen Linien, deswegen könnte es auch nicht Necron sein. Und dementsprechend kann, das, kann ich mir auch vorstellen, dass das halt einfach so ein, dass die also wenn du da diesen Iron Warrior und die Ultramarines und die Imperial Fists, die das Ding bedient haben, die wussten halt auch überhaupt nicht, was der Pharus überhaupt alles kann. Die haben das halt als Leuchtfeuer benutzt, aber hatten halt eigentlich keinen Plan,
hätten sie es mal lieber gelassen,
wozu der sonst noch so imstande ist und was sein eigentlicher Zweck ist. So, es war halt ein sich selbst ein selbstregenerierender okay, jetzt hier draußen sind gerade irgendwie krasse Märsche. Was war das gerade?
Fanfare. Krasse Märsche. Das ist
die kaiserliche Garde.
Nee, ich hatte eine Fanfare hinter gehabt und hat einen fahren lassen.
Ja, die Todeskorb von Krieg sind irgendwie jetzt hier auf St. Pauli.
Das Fest dazu.
Nee, aber der Pharus, dass die gar nicht wissen, was der eigentliche Zweck davon ist. Und das wird halt auch einfach überhaupt nicht beleuchtet in dem Roman. Und dann werden dadurch halt die Tyranniden angelockt. Aber vielleicht war das ja auch genau der Zweck und das ist einfach eine Maschine von den Alten, um einfach diese weitere Spezies, die sie erschaffen haben, zu holen als Not aus, als so ein Reset-Button. Ja.
Also,
genau.
Ich will halt aber auch gar nicht, dass es aufgedröselt wird. Ich will gar nicht, dass es erklärt wird. Ich will gar nicht, dass gezeigt wird, was dahinter ist, weil das Geile an den Tyranniden ist, dass die halt so Alien sind, dass du keine Ahnung hast, was deren Motivation ist. Und ey, bei Warhammer, es ist immer alles so ultra wütend. Es ist immer so alles emotional aufgeladen. So, jeder hasst jeden. Und die Tyranniden sind halt so unfassbar schön, kalt und emotionslos. Die machen halt einfach das, was sie mehr oder weniger aus dem Instinkt oder aus dem Schwarmbewusstsein daraus machen. Und das finde ich sehr, sehr toll. Dass sie halt keine nachvollziehbare Motivation haben. Dass es so abstrakt ist, was sie antreibt, dass du das als Mensch nicht begreifen kannst. Und ich will auch nicht, dass mir das irgendeiner dann erklärt, was sie machen. Das würde sehr viel entzaubern.
Mir ging diese Pharus-Geschichte schon fast einen Tacken zu weit, so eine Erklärung zu haben, warum die aufgetaucht sind. So, das hat schon so ein bisschen... Ich meine, es ist alles immer sehr anthropozentrisch, was wir machen. Ne? Wir überlegen immer so menschliche Motive und alles aus unserer Perspektive heraus. Ja, und vielleicht gibt's halt irgendwie Gründe, die einfach uns vollkommen unsere Wahrnehmungsfähigkeit vollkommen übersteigen.
Ja. Ja, genau. Es ist halt Alien, ne? Also es ist halt was ganz, ganz anderes. Aber ich finde besonders durch diese Theorie, es könnte was von den Alten sein und so, das wird ja durch Pharus total angeteasert, bedient sich GW natürlich auch wieder dem ganzen Ridley Scott Alien-Franchise, ja, ne? Mit Prometheus, wo die dann geleakt haben, dass das ja eine Biowaffe ist und bla bla bla.
Damit ist es unfassbar.
Ja, weiß ich nicht. Ich finde sowas okay. Ich bin über.
Schön, dass solange du nicht wusstest, was der Scheiß eigentlich
ist. Ja, aber ich finde es immer nice, wenn GW sich immer mal traut, irgendwie den Lore weiterzutreiben und nicht immer nur so komplett schwammig zu bleiben.
Ich meine, dass es im Alien-Franchise ist, das wack war, dass sie das halt so auf die Menschen bezogen haben.
Ja, ist Geschmackssache. Ich fand's cool. Ich mag das. Ich find's geiler als, also ich finde zum Beispiel Filme wie Alien Covenant hätten nicht sein müssen, weil das einfach nichts zu der ganzen Story beiträgt. Da fand ich Prometheus doch schon sehr geil.
Das hat gerade meine Frage erübrigt eigentlich. Ich wollte gerade fragen, war Prometheus der erste oder der zweite? Ich habe mir die Tage Prometheus beim Malen nebenbei nochmal angeguckt und da hatte ich auch wirklich so gedacht, dieser Moment, wo einer von den infizierten Wissenschaftlern, die auf der in dieser Höhle zurückbleiben, die dann erst am nächsten Tag oder irgendwie oder dann halt später nach diesem Sturm, wie dieser Sturm halt abklingt, zum Schiff zurückkehren, aber halt schon, also der eine, der kommt ja total verdreht an, sein Helm ist eingeschlagen und du siehst ja, dass da irgendwie bei ihm was nicht mehr so ganz schier ist. Da dachte ich wirklich so von wegen so, und genau so stelle ich mir einen Genestealer vor. Also so filmisch schön umgesetzt.
Ja, aber die sind ja schon recht unscheinbar. Auch wenn sie im Tabletop immer diese komischen Riffel auf der Stirn haben, scheinen die ja schon, dass sie
zu kriegen, sich gut.
Nee, ja, schon, aber das war so ein bisschen so, ich dachte mir so, ja, geil. Also ja.
Da werden cool, übrigens, ne? Von der Inquisition Crude benutzt, um Jeansdealer aufzuspüren.
Ja, das sollten wir noch
wieder. Weil das können die riechen. Aber da können wir uns in der Inquisitionsfolge noch mehr drüber.
Oder halten. Dann. Aber
die Ordo-Xenos-Folge wird, glaube ich, richtig, richtig gut.
Oh ja. So klingt ja, das.
Das ist so, also, aber so das mit Alien zum Beispiel. Um das den Bogen zu schließen, ich finde, wenn du halt etwas zu Ende auserklärst, dann verliert es halt manchmal viel. Und das möchte ich zum Beispiel bei den Tyranniden nicht haben.
Total. Also das finde ich generell bei Games Workshop fand ich es immer geil, wenn so ein bisschen was im Schatten gelassen wurde. So, auch das Primarchen zurückkommen, hätte es meiner Meinung nach nicht geben müssen. So.
Ich will auch nie erfahren, was mit den zwei verschwundenen Legionen los war.
Im Prinzip nicht, aber jetzt haben sie angefangen, solche Sachen zu revealen, auch das Roboter Gorilla-Mann auf einmal wieder da ist und ja, solche Sachen. Ja. Ich finde es einerseits irgendwie cool, weil da kriegst du endlich mal wieder neue Häppchen, was lore-mäßig abgeht und nicht immer nur so nichtssagende riesige Konflikte, die am Ende überhaupt nichts auslösen. Also, dass jetzt auch mal ein bisschen was passiert, so mit Abadons 13. Schwarzen Kreuzzug, dass tatsächlich dieser krasse Warp-Riss durch die ganze Galaxis getrieben wird und so. Ich finde es schon irgendwie nice, dass GW sich traut, diesen Weg zu gehen.
Einerseits ja, andererseits nein.
Aber ich habe auch ein bisschen Schiss, dass sie einfach leichtfertig dieses fiktive Universum wegschmeißen, indem sie einfach zu viel damit machen.
Würden sie niemals machen, ich meine.
Würden sie niemals machen, guckt nee. Ihr Warhammer Fantasy an.
Das war jetzt der Witz daran. Auf keinen Fall würden sie so weit gehen.
Nee, und das ist immer so ein bisschen, ich fand es eigentlich immer cool und ich mochte das auch immer sehr gerne, dass gar nicht so viel erzählt wurde. Aber ich sag mal, alleine durch die Ausarbeitung der Horus Heresy-Reihe ist ja einfach so viel, was früher nur so zwei Absätze in einem Kodex hatte, so krass durchdefiniert worden. Und ich glaube, der Weg wird wird gegangen. Und es wow. Also.
Und ganz am Ende steht dann und der Imperator erwachte, blinzelte kurz und dachte, wow,
das war ein totaler Traum. Oh mein Gott.
Und ging in die Küche
der Traumsequenz, oh Kacke, das wurde doch in so Sitcoms in den 90ern immer gemacht. Ja. Es war alles nur ein Traum. Alles ist gut.
Das war nur ihre Zwillingsschwester. Er sitzt immer noch auf dem Acker bei seinen Eltern rum und muss ja die Feldfrüchte ernten.
Das war scheiße. Er hat gerade Malkador getroffen. Es war alles nur ein, was wäre wenn?
Viel besser. Er wacht auf, merkt erst Herr von Merkel im Trin, dreht sich zu los und meint, ich hätte gerade den kaputtesten Traum meines Lebens. Das wüsste ich glaube, was da passiert ist.
Nee, aber das ist so ein bisschen das, was ich,
ich befürchte, das sieht man ja. Aufdröseln, ich will es aber nicht.
Ja, ich denke mal, irgendwann werden sie diesen Trumpf spielen. Also das GW muss halt abliefern, ne? Und das am Ende ist es ein Unternehmen und am Ende ist denen scheißegal, was mit dem Lore passiert. Hauptsache, dass die Leute kaufen die Kacke.
Ja, Hauptsache, die kommen
hier sie können verdienen. Also vom Schreiben nie dem gerecht werden, was die Fans jeder für sich so im Kopf zusammengesponnen hat. Also damit schwierig.
Also bis zu einem gewissen Teil finde ich das, glaube ich, in Ordnung, wenn so manche Sachen so durchleuchtet werden. Also im Laufe der Jahre, keine Ahnung, so bis zu so einem gewissen Maße. Ja, so manche Dinge, das ist dann natürlich auch ganz nett. Andere, es gibt bestimmt Leute, die feiern das garantiert dann total ab. Und wirklich, oh geil, da kommt das also her. Oder wow, das war schon immer so und so. Aber wirklich nur bis zum gewissen Maß. Es gibt wirklich so Dinge, die kann man auch einfach mal außen vor lassen, allein um der Tabletop-Fraktion, also die ganzen Spieler und Spielerinnen, die Möglichkeit zu geben, selbst kreativ zu werden. Ja. Dass man das denen nicht total kaputt macht. Wenn du jetzt Leute hast, die jetzt nur auf den Lore stehen, so, die einfach, die es gar nicht, die, also mit dem Spielen nichts am Hut haben oder so, oder einfach keinen Bock drauf haben, und die einfach nur auf die Story scharf sind, dass da dann welche dabei sind, die halt alles bis aufs kleinste, was weiß ich was, wie vielte Stelle hier hinterm Komma aufgedröselt haben wollen, das wäre vielleicht nachvollziehbar.
Ja, das kann man auch irgendwie. Gut, dass du das so sagst, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich glaube, wenn man schon irgendwie, ich bin das erste Mal mit Warhammer in Kontakt gekommen, da war ich 6 so. Ich spiele jetzt irgendwie seit 24 Jahren, sammle ich Warhammer-Figuren und bin dementsprechend irgendwie tief da drinne. Aber ich glaube, wenn man jetzt damit anfängt, ist das halt eine andere Warte, ne? Also das muss man halt auch irgendwie immer sehen. Man darf immer nicht davon ausgehen, nur weil man irgendwie ein Franchise liebt und sich damit gut auskennt, gehört einem das ja nicht, ne? Und klar muss sich sowas auch mal entwickeln. Und das hat es schon immer, ne? Also ich bin so.
Ich muss sagen, ich habe, weiß ich nicht, 10 Jahre Pause gemacht oder länger, um mich überhaupt mit GW-Sachen auseinanderzusetzen. Und ich stehe im Moment so ein bisschen wie so ein Ochs vorm Berge so. Was ist alles passiert? Ich habe immer nur bestimmte Sachen immer noch nicht so ganz.
Ja, ich sag mal, die letzten 10 Jahre oder was, oder weniger sogar, die letzten 5 Jahre. Wann ist die 8. Edition rausgekommen?
Ich glaube 2016 oder
so. Das war ja immer so, dass es lange so, dass Dan Abnett immer der einzige Autor war, der irgendwie storymäßig auch mal irgendwie andere Sachen reingebolzt hat, die krass waren und sich ein bisschen was getraut hat. Aber irgendwie mit Erscheinen der 8. Edition in den Primaris Marines hat GW angefangen, krass am Lore rumzudrehen. Und dann ist echt viel passiert. Und das sind auch so Sachen, ich habe auch die letzten beiden, der rächende Sohn, wie heißt denn das, Feuertaufe? Nee. Diese neuen Romane, da kommt jetzt der dritte von raus.
also
so lala.
Ja, also aber der erste war ganz cool, weil irgendwann so ein Inquisitor auftauchte und so, der irgendwie derbe interessant war vom Charakter her, aber an sich sind die irgendwie nicht so geil, aber es wird halt doch viel an der Story rumgedreht und es wird sehr superlativ auf jeden Fall.
Aber das ist halt auch gerade was du gesagt hast, was so in den letzten 10 Jahren passiert ist, allein wie viel das gesamte Universum allein durch diese Horus-Heresy-Romane profitiert hat. Ich meine, wie du gemeint hast, du hattest früher irgendwie so einen 5-Zeilen-Absatz, was hat die Horus-Heresy im Chaos-Kodex. Und dadurch, das hat dazu eine Eigendynamik bekommen durch das Schreiben der Romane, wie sich halt auch so die Kulturen in verschiedenen Legionen ausgearbeitet hat, die halt vorher nicht da war. Also das ist nicht alles immer grundsätzlich Kacke, was dazu kommt. Es ist halt nicht immer durchdacht. Also bei den Horus-Heresy-Sachen ist alles cool. Funktioniert so die Sachen, die dazukommen, wie die agieren oder was ihre Motivation ist und sowas. Da funktioniert es, aber dann zum Beispiel der Primaris-Kram, das hätte man auch besser machen können und man hätte sie irgendwie.
Das wirkt halt auch in den Romanen, wo Primaris vorkommt, so super deplatziert. Ja, ne? Also das ist immer so, als wenn, okay, also den Absatz hätte man auch einfach rauslassen können und es hätte keinen Unterschied gemacht.
Nehmt euch mal einen Nachmittag Zeit und denkt noch darüber nach, wie das passiert ist. Ihr kommt auf eine bessere Idee.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das wirkt halt immer.
Und wie in der Software-Folge, lasst das von Seekühn schreiben, die kriegen das auch gut hin.
Ja, Feuerdämmerung heißen diese neuen Romane übrigens, wo jetzt der dritte. Und jetzt wird ja schon spekuliert hier, Chaptermeister Valrak, der Imperial Fist Dude, der hat einen ziemlich guten
Facebook. Vigo der Penner. Nee, Moment, das wird auch
schon. Der hat einen ziemlich guten Facebook- und Instagram-Kanal und analysiert da immer so.
Moment, der Chapter Master von Imperial Fist hat einen guten Facebook-Kanal? Moment, was?
Ja, ja. Und der hat auf jeden Fall, Valrak heißt er, und der hat auf jeden Fall, droppt immer geile Sachen und seine eigenen Gedanken zu den Häppchen, die uns da serviert werden in irgendwelchen Vorschauen und so, sind immer ziemlich cool und bringen das Ganze am Ende auch doch relativ treffend auf Punkt, wenn das Ganze dann komplett released wird. Und der spoilert auch recht viel. Nochmal danke für Backwind 2. Aber der meinte auch Feuerdämmerung 3 hat er Schiss, dass Lehmann Russ zurückkommt. So.
Der einzige Primarch, den keiner haben
will. Oh mein Gott, das wäre auch so super mega cringe, ne? Also, boah, Space Wolves sind sowieso so
überflüssig wie ein Kropf.
Naja, sie sind primarisch Space Wolves. Diese Rolle als Henker und so finde ich schon nice. Und wie Dan Abnett die auch hier in Burning of Prospero beschreibt.
Ja.
Fand ich ziemlich geil. So, das macht schon Spaß, weil ich die Space Wolves auch nie wirklich mochte, aber dann habe ich doch irgendwie eine Verbindung dazu gefunden.
Ich finde halt auf dem Papier klingt Space Viking auch besser, als sie sind.
Es gibt einen Punkt, weshalb ich erfahren habe, dass Space Wolves cool sind. Nämlich, dass der Kraken, dieses Monstervieh, das auf Fenris von den Space Wolves gejagt wird, das sind Tyranniden-Kreaturen. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, bäm. Ich meine, was gibt's Geileres als Tyranniden? Richtig Tyranniden unter Wasser. Sie können nicht nur von vorne kommen, sondern von oben, unten, links, rechts und aus der Dunkelheit und hast ihn nicht gesehen. Und wenn die dann auch noch aussehen wie ein Tintenfisch, wie ein riesiger... Boah, fand ich mega die Idee. Und dann können sie von mir aus auch, dann können auch gerne Space Wolves rumhopsen und die werden von dem Kraken gefressen, alles tutti. Solange der Junge in Saft bleibt, ist
alles. War das der Zeitpunkt, wo du den Wiedereinstieg ins Hobby gefunden hast? Rein zufälligerweise, weil das klingt gerade so.
Was das
gewesen ist? Ja, war das rein zufälligerweise der Zeitpunkt, wo du das erfahren hast? Dein Wiedereinstieg ins Hobby? Weil das klang gerade so. So von mir so, oh mein Gott, eine Fügung des Schicksals.
Ja.
Nee, das war, ich war ja nie weg, aber das ist...
Ja, aber so.
Ich muss sagen, diese 28... Community, das ist so der Punkt, wo ich langsam wieder mich so in 40k-Gefilde bewegt habe. Ich bin ja noch lange nicht da und ich überlege mir eine Symbiontenkult-Bande zu bauen, um die als Stargrave-Gruppe zu spielen. Soweit habe ich mich dem angenähert.
Ja, ist gar nicht schlecht, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Frostgrave oder Stargrave-Regeln für 40k zu benutzen, damit einfach alle mal wieder ein bisschen mehr... den Spaß an der ganzen Sache sehen, weil ich finde tatsächlich bei diesen kompetitiven Spielen so viel Spaß sie auch machen, also so vom Anspruch an einen selbst, ne, das ist halt Konzentration pur und grenzt halt irgendwie an Sport, aber der ganze Lore geht halt komplett verloren, ne, also das Finde ich bei, wir haben eine kleine Frostgrave-Kampagne am Laufen und da hat man tatsächlich irgendwie mehr Bock, sich da haben alle irgendwie eine Mordsgaudi, ne? Ob du jetzt gewinnst oder nicht, das ist einfach ein lustiges Spiel, schön, wenn 20er-System irgendwie.
Ja, aber das die Herangehensweise eine ganz andere.
Ja, klar. Du
fängst halt an zu spielen.
Das ist ja gut.
Das ist dann alles so zufällig, dass du danach bist halt nur noch Beifahrer und schiebst die Figuren über das hin und her, was die Würfel
sagen. Ja, aber wenn man das Ganze dann als kleine Kampagne spielt, entwickeln sich daraus halt die witzigsten Geschichten irgendwie. Ne?
Auf jeden Fall. Das hat gar nichts mehr mit Taktik. Das ist halt nur noch.
Achso, und Stargrave ist halt bei weitem nicht mehr so random wie Frostgrave. Also natürlich hast du da schon viele Zufallsfaktoren, aber ich habe das Gefühl, das ist schon nicht mehr ganz so beliebig.
Ich habe mich mit Stargrave noch gar nicht auseinandergesetzt.
Und das, was
ich dachte nur, das wäre ziemlich das Gleiche mit mehr Schusswaffen.
Denkt man im ersten Moment, ich habe tatsächlich ein Spiel gegen meinen Standard-Gegner, Mitspieler gehabt und der kam nach dem Spiel an und sagte so, ja, und ich habe jetzt irgendwie im Internet diese Omegons Wrath-Geschichte gesehen, also diese Alpha-Legionäre, die sich als Alpha-Space-Marine-Legionäre, wie auch immer, Space Marines halt, die sich gerade von einem Loyalisten in so einen Alpha-Legionär verwandeln. Und der hat gesagt, boah, ich hätte voll Bock, einfach 3 Space Marines davon zu bauen und denen dann halt so Kultisten an die Hand zu geben. Und kam mit voll der Ultra-Lore-Idee irgendwie um die Ecke, warum irgendwie 3 Space Marines mit so einer Handvoll Typen irgendwie durch die Gegend rennen und irgendwie Tech-Zeug irgendwie suchen. Und das waren so, okay, wenn du 3 Space Marines und irgendwie 7 Kultisten irgendwie machst, dann mache ich irgendwie auch 10 Symbiont-Kultisten. Und dann gibt's.
Why not? Also meine Idee mit hier Stargrave-Regeln nehmen für ein Warhammer 20k Unification Wars steht auch immer noch im Raum.
Sehr gut.
Ja.
Sehr gut.
Geht auf jeden Fall voll klar. Also von meiner Perspektive aus, von dem kleinen Regeleinblick, den ich gehabt habe, wäre das ja, Arsch auf Eimer.
Ja. Also, zurück zum Thema, wir reden wieder über Tyranniden.
Und wie man sie bekommt.
Genau. Wenn ihr bisher das Klo geputzt habt, jetzt wird's wieder interessant. Also, okay. Ich habe ganz viele Lieblingstyranniden und ich glaube, eigentlich müsste ich über den Lictor reden, aber ich habe mir überlegt, ich rede doch lieber über den Tervigon, weil der Tervigon, da kann ich über gleich 2 Tyranniden reden. Nämlich, wir haben ja schon mehrfach erläutert, dass Tyranniden keine Technik haben, dementsprechend haben die auch keine Panzer, dementsprechend haben die auch keine Truppentransporter. Das heißt, so ein Problem, das die Tyranniden durchaus haben könnten, wäre der Faktor Mobilität. Und um das auf dem Schlachtfeld so ein bisschen zu lösen, haben die sich was ganz Cleveres ausgedacht. Die haben nämlich einen Carnifex genommen und dem eine Luftpumpe angeklemmt und dann haben die ganz lange gedrückt, dass er sehr, sehr groß geworden ist. Und dann war auf einmal ganz viel Platz in dem Carnifex. Und dann haben die ganz viele Termaganten da
reingeschaut. Warte mal, wo beim Carnifex
das Ventil ist. Und haben das Ding nachher Tervigon genannt. Also ein Tervigon ist im Prinzip nichts anderes als ein sehr großer Tyranniden-Mops. Tyranniden-Kreatur, die halt irgendwie übers Spielfeld wankt und im richtigen Moment Termaganten auspupt oder
gebärt.
Sagen wir, sie werden auf das Schlachtfeld geboren. So. Und das ist, finde ich an sich schon unfassbar, lädt zu unfassbar kranken Bildern
im Kopf ein. Es gibt japanische Filme im Erwachsenenunterhaltungsbereich, die sowas sehr nah veranschaulichen, wo Fische zum Vorkommen.
Ich habe keine Ahnung, wovon.
Oh doch. Das trifft aber ganz gut, das Bild, wie die halt so. Egal.
So, und auf jeden Fall, die Tervigone selber können gar nicht so viel, außer halt Termaganten da aufs Schlachtfeld bringen, wo die halt gebraucht werden. Und Termaganten sind kleine Tyranniden-Kreaturen, die relativ schnell sind und eigentlich eine Sache können, nämlich schnell laufen und Bohrkäferschleudern haben. Und die laufen halt durch die Gegend und schießen mit ihren Bohrkäferschleudern durch die Gegend. Bohrkäferschleudern wiederum sind kleine biologische Waffen, die wo kleine Bohrkäfer drin gezüchtet werden, die, wenn die reif sind, vorne in die Mündung rein krabbeln, dann mit Hilfe von so einem elektrischen Impuls rausgeschossen werden. Und während eine andere Munition, ja, wenn du mit einer Kugel daneben schießt oder mit einem Laser, ist halt vertan. Aber das ist eine Munition, die clever ist. Die sucht sich dann ihr Opfer so. Ah, ich bin einen halben Meter daneben gelandet. Egal, dann laufe ich eben rüber. Und dann benutzen die ihre ganze Energie, um sich in dein Bein oder sonst wohin zu bohren. Und krabbeln dann durch deinen Körper Richtung Hirn und versuchen das dann halt aufzufressen. Und diese Vorstellung ist einfach so
schlimm.
Ja, was soll ich sagen?
Absurd.
Einfach schlimm.
Schlimm, schlimm. Ja, absurd schlimm.
Absurd schlimm.
Ich habe ein Ork geschossen im Bein und ich wurde vom Bohrkäfer getroffen. Also da ja. Hat mir das Ork geschossen im Bein.
Ich will auch einfach bei 40k nicht leben. Das ist eine schlimme Zeit.
Trifft sich gut, bei 40k stirbt alles sehr jung.
Ja. Ja.
Ja, das war
mein Beitrag. Ich bin Andy und meine Favorite-Tyranniden-Kreatur ist die Sporenmine. Ich habe mir extra was ausgesucht, Grüße gehen raus an Nico, was mich auf dem Schlachtfeld mal wahnsinnig abgefuckt hat. Und zwar Sporenminen. Das sind quasi, je nachdem, welche Sporenmine wir hier haben, sind die Sporenmine gasgefüllte Körper und unten dran hängen Tentakel, die einfach ihre Umgebung scannen sozusagen und die reagieren auf Geräusche und Berührung. Und ja, sind einfach durch die Gegend wandernde Biominen, die in die Luft gehen, sobald sie das für nötig halten. Also sobald sie berührt werden oder durch akustische Signale dazu provoziert werden. Die fliegen entweder aus dem All oder werden von der Biovore abgeschossen. Das ist so eine Art Artillerie-Geschöpf.
Sieht aus wie ein Ork mit einem Kanonenrohr.
Ja.
Artillerie-Geschöpf klingt schon mal ziemlich geil.
Hässliches Modell auch, wie ich finde.
Weil der Name ist cool.
Es gibt verschiedene Arten von Sporenminen. Es gibt sozusagen Sporenminen, die sind mit Biosäure gefüllt, Explosiv-Sporenminen und Giftgas-Sporenminen. Ich glaube, das erklärt sich ziemlich von selbst, was die so machen. Ja, haben sogar alle eigene Modelle und zieht euch die einfach mal rein. Ich finde die sehr cool. Also einfach diese durch die Gegend wabernden Minen. Wirkt so ein bisschen wie diese stachelige Unterwasserminen, die man aus irgendwelchen Kriegsfilmen und so kennt. Nur, dass die halt kleiner sind und einfach durch die Gegend schweben.
Funktioniert aber das Modell immer noch gut.
Ja, das Modell funktioniert wahnsinnig gut und das hat auch keine zwei Augen und einen grinsenden Mund. Das ist
nichts gegen zwei Augen.
Doch recht abstrakt.
Recht abstrakt. Ja, ich bin Grabowski. Du hast eben so schön vorgestellt, Andy. Nochmal.
Nicht zu danken.
Nicht zu danken. Ah, leck mir die Tasche. So, nein, auf jeden Fall meine Lieblingstyraniden. Es ist schwer zu sagen. Ich kenne mich eigentlich nicht so. Also das Interesse ist nicht so stark. Ich finde die schon relativ interessant, ja. Aber dann, um da so richtig tief einzutauchen in die Materie, da wird es ein bisschen eng. Aber ich finde tatsächlich die die Schwarmwache finde ich ziemlich interessant. Oder die würde ich so als Lieblingstyraniden einmal oder als mein Lieblingstyraniden einmal so nennen in dieser Runde auf jeden Fall. Weil die auch von dem Schwarmbewusstsein, wenn ich das jetzt noch hier auf dem Zettel habe, extra gezüchtet werden, um, und jetzt kommt's, Kapillartürme zu bewachen. Und die guten alten Verdauungstürme, die wir ja schon kennengelernt haben, die dafür eingesetzt werden. Das finde ich schon mal ziemlich ziemlich geil. Und die sind mit so einer Art Bio-Harpun bewaffnet, ausgestattet. Bewaffnen ist ja ein schwieriger Begriff bei Tyranniden, würde ich mittlerweile sagen. Deswegen sage ich ausgestattet. Versehen. Und so viel zu der Bewaffnung an sich halt. Das sind keine Synapsenkreaturen, aber die verfügen doch über so eine rudimentäre Art von telepathischen Kräften, ja von Telepathie, so eine rudimentäre Art. Und haben dadurch halt die Möglichkeit, mit dem Rest des Schwarms in Verbindung treten zu können und können darüber auch besser Ziele aufklären beziehungsweise erfassen. Also die können quasi andere Tyranidenkreaturen dazu benutzen, um Ziele aufzuklären, die sie dann beschießen können. Also so, wenn jetzt irgendwie einer um die Ecke steht oder sowas. So wie das zumindest verstanden. Das finde ich halt ziemlich cool. Und wenn das wenn die Schwarmwache vom Schwarmbewusstsein getrennt ist, und jetzt wird's super für mich, wenn die halt getrennt sind, ist es nicht so, dass die einfach nicht funktionieren oder sowas, was man ja vielleicht denken könnte, sondern die konzentrieren sich dann einfach auf den nächstgelegenen Feind, in Anführungszeichen, und decken den mit Feuer ein, solange bis halt gar nichts mehr steht. Also den eigentlichen Sinn und Zweck, für den die gezüchtet wurden, erfüllen die so oder so, ob die jetzt mit dem Schwarmbewusstsein verbunden oder getrennt sind. Ja, das fand ich ganz interessant. Und dazu muss ich noch eine Tyranidenart erwähnen, die, oh verdammt, jetzt habe ich es vorhin ausgesprochen, Scatafagoiden. Ist das richtig, Simon?
Bestimmt,
gut. Okay, die kann man besser und schneller erklären. Das sind quasi die Hausmeister der Tyranniden-Schwarmschiffe. Die halten nämlich Lüftungssysteme und sowas alles in Schuss, und das ist total geil. Also ich hab das
mit vor, gut. Das ist so eher unser Kragenweide.
Ja, genau. Das ist
alles für den Dackel,
das ist schön,
für den Club.
Das sind so die Tyranniden aus der Mitte, die schon immer mit dem Rücken zur Wand standen, die mir ihren Weg gegangen sind. Halt, ne? Die haben immer ihr Ding gemacht, das ist halt die Working Class, ne? Das läuft.
Geil.
Nee, aber das hat mich total abgeholt. Das habe ich, vorhin noch zu Hause so durch Zufall gelesen und dachte mir so, warte mal, okay, das ist ja voll der coole Name. Die wurden irgendwie erwähnt, und dann dachte ich mir so, ja krass, so Lexikanum war das halt. Krass, ja, klickst mal drauf halt so, ne? Und dann man kommt ja von einem zum nächsten und so weiter und so fort. Und dann ist da wirklich nur so ein Zweizeiler vom Weg so, ja, halten irgendwie Belüftungssysteme irgendwie in Stand und bla bla bla, sind noch für andere, was war das? Ja, lebendige Nasenhaare. Genau. Also wirklich, ich weiß, also es ist wirklich so ein ganz blöder Zweizeiler einfach nur. Und mein erster Gedanke war, Hausmeister. Geil. Die haben wirklich, nice. Ja klar. Funktioniert ja auch nicht ohne, aber ich wäre nie drauf gekommen.
Ja, irgendwer muss das Ganze ja in Stand halten, so, ne?
Ja.
Ja, Sander, was ist dein großer Favorit in Sachen Tyranniden? Oh.
So, mein Lieblingstyranid, da habe ich mir einen alten Bekannten rausgesucht, den wir heute schon erwähnt haben, und zwar den Victor. Ich finde ihn so ein bisschen, also der ist ein bisschen sehr speziell in seiner Rolle, und was ich halt immer ziemlich geil fand, ist halt dieses Einzelgänger-Ding bei dem, dass er halt so allein und autark rumscharwenzelt und halt auch so verstohlen ist und getarnt rumläuft. Weil ich habe, als ich relativ frisch im Hobby war, also ich bin noch nicht so krass lang drin, da habe ich so ein geiles Golden Demon Wonder Diorama gesehen, wo halt so ein imperialer Soldat im Dunkeln, es war alles relativ dunkel gemalt, mit einer Plasmapistole an so einer Space Marine Statue lehnt und halt ein bisschen panisch rumsteht und sich fürchtet, und man erst so auf den dritten oder vierten Blick sieht, dass halt in dieser Figur auch mit der Umgebung komplett verschlossen Victor lauert und sich von dieser Statue sonst runterarbeitet. Und dieses Predator-Movie-Verstohlene.
Ja, Predator ist das Stichwort, ne?
Ja, das fand ich so geil. Ich finde, die sind jetzt im Tabletop, also die reißen jetzt nicht so krass viel auf den Tisch als Infiltratoren. Aber ich finde so das Konzept halt einfach so geil. Und ich finde halt auch dieses Ding mit dieser Chamäleon-Haut, dass die sich halt so mit der Umgebung komplett verbinden.
Ja. Ja, aber das finde ich auch cool. Also, wo du jetzt Predator sagst, so dieser.
Du weißt nicht, wo der Gegner
ist. Einsame Jäger, ne? Also, ja. Dadurch kann man natürlich mit Lektoren und Tyranniden generell durch sowas, durch dieses Element ein ganz anderes Szenario gestalten.
Also alle anderen Tyranniden sind ja immer so mindestens im Schwarm irgendwie.
Ja, genau.
Das ist halt wirklich so, ja, alleine.
Das koppelt sich halt so aus, ne? Finde ich auch sehr interessant.
Und ist ja so im weitesten Sinne Feldaufklärer, aber halt so
Der hat dieses Cthulhu-Mundartige dazu, also den fand ich schon.
Ich finde ihn auch ziemlich cool. Ich finde auch, wie der Körper aufgebaut ist, mit diesen Sichelarmen hinten und so.
So das Modell, wenn man ein Update bekommen, ist ein bisschen nicht so gut
gealtert. Ich mochte auch das alte Modell gerne. Also da bin ich tatsächlich, ich mag Tyranniden optisch generell nicht so gerne, weil ich mir das tatsächlich, wie auch schon erwähnt wurde, mir nicht alienartig genug ist. Ich finde die Augen unnötig und ich finde die Zähne unnötig und.
Moment.
Man könnte da halt irgendwas viel Abstrakteres draus machen, aber,
zum Beispiel Alien?
Besonders wenn wir fangen jetzt in 2-3 Monaten mit einer Inquisitor-Runde an. Und auch da ist das total cool, dass sich das so auskoppelt und man sowas theoretisch damit einbauen könnte. Ja. Das finde ich total nice. Dass es nicht immer diese krasse Invasion ist, sondern einfach vielleicht auch einfach ein Liktor, der da
alleine
Leute abschlachtet.
Sehr viel Chaos verbreitet, einfach
und es weil gibt nur einen, der ihn aufhalten kann.
Danke, MacLeod, vom Plan der MacLeod.
Dutch Schäfer.
Oder so MacLeod zu
sein. Und dass du halt das auch dieses Tarnding, das du halt einfach mit irgendwie verschmilzt.
Ja.
Das wird so zu viel zu verdienen. Scheißegal, ob man mich sieht oder nicht, ich bin halt da und mach die fertig.
Vegan halt.
Das ist der halt so.
Ja, ich finde, der geht auch tatsächlich, wenn einer.
Subtiler.
Hat Nico den gegen mich verwendet beim Tabletop oder warst du das? Du warst das, der das auf dem Turm auf einmal aufgetaucht ist?
Ja.
Fand ich nice, aber er geht, finde ich, im Spiel so ein bisschen unter.
Ja, der reißt halt nicht so krass viel.
Ja. Also,
nice to have. Nimmt man halt mit, wenn man noch Punkte hat, nimmt man Liktor mit rein. Das cool sich.
Ja. Hat noch jemand was zum Liktor zu sagen?
Ja, sie haben es in all den Editionen nicht hingekriegt, den ordentlich das, was den Horror und den Terror und all das, was er ist, in die Regeln zu packen.
Ja. Ich finde, der wäre halt cooler, wenn er mehr reißen würde und dann meinetwegen sogar eine HQ-Auswahl wäre als ein Futurator.
Ja.
Würde dem eher gerecht kommen.
Das stimmt. Ja, und dann haben wir auch unsere Favoriten an Tyranniden-Kreaturen abgehandelt und kommen so langsam zum Ende dieser fast 2-stündigen Folge jetzt schon.
Doch, schon wieder. Dabei war es so eine halbe Diversitätsatz heute.
Dafür, dass ich echt unsicher hier reingegangen bin, weil ich Tyranniden ist echt nicht mein Steckenpferd und ich habe mich ehrlich gesagt aus Zeitmangel nicht wirklich viel vorbereitet, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Und das haben wir auch viel unserem wundervollen Gast Simon zu verdanken.
Auf jeden Fall.
Gerne. Man tut, was man kann
für die
Schwarmkönigin.
Vielen Dank, ja. Bin ich deine Schwarmkönigin?
Ja, du bist meine Schwarmkönigin.
Oh, danke.
Oh lala.
Und so kommen wir auch schon wieder zum Ende. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht. Und nächstes Mal machen wir weiter mit der Ekklesiarchie und wie es denn dem Imperium so ging nach der Horus Heresy. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, auf den alle gewartet haben. Wir sagen alle kollektiv, Hagi ist ein Arschloch. Und dann...
Ich dachte Heil Hydra, aber nee, ist okay, Hagi ist
ein Arschloch. Heil Hydra, sagen wir auch. Wie gesagt, Simon findet ihr bei Instagram unter Hydra, aber statt dem H gibt's eine 4 und da könnt ihr auch nochmal seinen wunderschönen Instagram-Handle auschecken und da geht echt viel, der macht echt viel und es ist teilweise so, dass jeden Tag was gepostet wird. Laut seinen eigenen Aussagen war es die letzten 2 Wochen nicht so, aber man sieht recht viel und checkt das einfach mal aus und das macht echt viel, viel Spaß. Der macht auch noch viel abseits von Warhammer 40.000. Also hauptsächlich macht er Dinge abseits von Warhammer 40.000. ist oft so, also ist Teil der Creature Conference zusammen mit Modern Synthesis. Checkt das einfach mal auf. Gebt mal bei, ich kann das nicht aussprechen.
Das ist zu viel.
Gebt das einfach mal ein bei YouTube, die Creature Conference. Das ist ziemlich witzig. Das kann man sich immer mal auschecken. Macht echt viel Spaß. Ganz genau. Und es gibt zum Beispiel den June-Stealer, der da auch mal losgetreten wurde. Also Hashtag June-Stealer, wo im Juni einfach ganz viele Jean-Stealer-Modelle gepostet werden. Eure eigenen Umbauten und Interpretationen. Das ist auch ziemlich cool.
Ja, und jetzt gibt's im November wird wieder der Nitwember ausgerufen. Das heißt.
Und das ist nicht mehr lange.
Ja.
Also, staubt eure Käfer ab und
geh nochmal schnell zur Tankstelle, ne?
Es ist so schlimm, wenn man weiß, dass es eine Person ist, die so heißt.
Fuck. Ja,
Aua, ja, jetzt ist dann weh. Ah!
Der Hashtag Nitwember gibt's auf jeden Fall echt viele Tyranniden zu sehen und ich bin gespannt auf jeden Fall. Ja, und so kommen wir im Grunde
zur Sagenauswahl.
Ja, zur Playlist. Also, Sander guckt mich jedes Mal an, als würde er diesen Podcast nur machen, um dieser Playlist eine weitere Tortur hinzuzufügen.
Moment, die letzten Male war ich immer brav. Beim letzten Mal habt ihr für mich was ausgewählt, aber sonst habe ich halt...
Ey, aber beim letzten Mal, wir wollten eigentlich für dich von Group Tackern, Wo bist du mein Sonnenlicht, nehmen.
Haben wir doch.
Haben wir eben nicht, weil das gibt's nicht bei Spotify. Und stattdessen haben wir Rammstein Sonne genommen.
Oh,
was, okay, glaube ich, gut im Interesse von Santa
auch. Okay. Jetzt muss ich einmal kurz hier.
Ich hatte seit 2 Jahren Karten für Rammstein.
Das jetzt stimmt. Muss ich hier gerade mal einen Riegel vorschieben, ja? Also.
Aber ich nicht hoffe,
alle. So, alle, die jetzt hier immer noch dabei sind, also jetzt immer noch, also.
Respekt.
Ja, Chapeau. Also ich mache einen Kniefall ohne Scheiß.
Habt ihr nichts Besseres zu tun?
Genau, habt ihr nichts Besseres zu tun, aber pass auf. Ausnahmsweise könnt ihr die Playlist im eigentlichen Sinne vergessen für die letzte Folge. Hört euch das bitte auf YouTube an oder wo auch immer das noch irgendwie zu finden ist von Group Tackern. Das ist der Platzhalter nur. Das, ohne Scheiß. Das ist in Stein gemeißelt. Das ist fest.
Man hätte so einen guten Song mir ausgesucht für den Imperator. Blöd.
Ich muss da auch noch mal kurz rein, weil aufmerksamen Hörern unserer Playlist, den 8 Leuten, die der Playlist folgen, ist wahrscheinlich aufgefallen, dass da 3 Songs hinzugefügt wurden, die wir gar nicht hinzugefügt haben. Weil meine Wenigkeit war letzte Woche bei Alltagsphilosophische Weisheiten und wo sie zu hören sind eingeladen, einem sehr netten kleinen Podcast. Und da hatte ich am Ende der Folge vorgeschlagen, weil wir uns dann doch viel über Warhammer unterhalten haben.
Warum auch immer.
Worum es eigentlich überhaupt nicht ging. Eigentlich ging es um den Film, aber am Ende haben wir uns viel über Warhammer unterhalten. Und da habe ich vorgeschlagen, ob nicht jeder mal einen Titel zur Playlist hinzufügen will. Und genau, check das einfach mal aus. Da bin ich in der 2. Film-Spezialfolge zu hören. Und so sind auch die 3 zusätzlichen Songs zu unserer Playlist zustande gekommen. In dem Sinne gehen Grüße raus an Tom und Danny. Ey, ihr seid wunderbar nette Showhosts und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, man wird nochmal eingeladen. Und die Einladung steht, Tom, Danny, kommt in unseren Spieleclub, wir zocken ein bisschen Warhammer und dann könnt ihr gerne mal als Gast in unserem tollen Podcast da sein. Also, ja.
Nackt.
Und so kommen wir jetzt endlich final zu den Songwünschen unserer Hosts und Gäste. Und wer möchte anfangen? Keiner, was?
Simon?
Ja, ich wünsche mir von Wieso Leichen.
Geil!
Denn wir essen Leichen. Ah, dann tut das Fleisch. Das ist, glaube ich, die das singen die Tyranniden von morgens bis abends. Und deswegen
wir ticken relativ so ähnlich. Wir ticken relativ ähnlich, das zeige ich jetzt gleich. Soll ich als nächstes?
Ja, bitte. Ja.
Ich hätte gerne von Wieso Käfer.
Alrighty.
Nice.
Sollen wir 2 Vizo-Songs in der Liste direkt hintereinander? Das finde ich ja super. Grabowski, willst du?
Nee, du.
Ich soll?
Ja.
Ich würde von Blink-182 Aliens Exist nehmen.
Also, dann bin ich jetzt dran und ich war lange am Überlegen, bis eben gerade noch, bis mir der Gedankenblitz gekommen ist. Und was wird ganz viel ausgeschüttet, wenn Tyranniden um die Ecke kommen? Adrenalin, vermute ich mal.
Ich wollte Serotonin sagen.
Nee, Adrenalin, vermute ich mal. Egal, auf welcher Seite ist. Dann nehme ich natürlich den einen Song, der das nicht besser beschreiben könnte, von Mötley Crüe, Kickstart My Heart.
Wahnsinn, nice. Da sind ja echt gute Songs dabei.
Einer der wenigen richtig guten Songs von denen.
Uiuiui.
Hä, Mötley Crüe sind doch der Hammer.
Na, ich finde 5 Songs von dem wirklich gut und das ist so der beste, finde.
Ja, das Soundtrack-Album zum Biopic ist ziemlich gut.
Ja, To the Top ist okay, aber.
Ja, das Ding mit Machine Gun Kelly ist auch ziemlich nice.
Hä?
The Dirt?
Der Film.
Ja, aber der Song heißt auch The Dirt.
So, nee, nicht gehört.
Naja, gut.
Sorry.
Fügen wir einfach auch noch hinzu. Motley Crue, The Dirt. Damit
was sagst du zu ihm passen würde, Lust in That Kill.
So, und so sind wir quasi durch mit dem ganzen Thema unserer Playlist. Grabowski guckt gerade so enttäuscht.
Ja, der will mich gleich wirken, weil ich Motley Crue.
Wir machen nur eine Sache, wenn ich dazwischen grätschen darf. Wir ziehen den Hidden Track jetzt vor, okay? Also ihr müsst jetzt nicht noch 2 Minuten Rauschen hören und dann am Ende noch was hören.
Das war früher so. Die jüngeren Zuhörer kennen das gar nicht mehr.
Ja.
Das haben wir früher so gemacht. Da ging dann der letzte Song auf der Maxi-CD 10 Minuten.
Ja. Ich weiß nicht warum. So alt sind wir.
Ich weiß nicht warum. Und dann ging es nochmal los. So alt sind wir alle.
Ja, genau.
So alt, ich bin so, so alt.
Unser und jetzt für alle, die Spaß dran haben, googelt mal die Namen von den Tyranniden-Kreaturen. Also Termagant, Hyrodule, Hyrophant, Hormagant. Da sind unglaublich viele Beschreibungen von Frauen, die schlechte Laune haben, drin. Und das Imperium ist eindeutig das ultimative Patriarchat nonchalant, wenn denen nichts Besseres einfällt, als die fieseste Bedrohung, die da aufgetaucht ist, nach schlecht gelaunten Frauen zu benennen.
Es gab auch mal irgendein Tyranniden-Kodex, da war halt bei jeder Tyranniden hat halt auch so der Nickname vom Imperium dabei. Und ich glaube, bei den Hormaganten, die waren halt einfach im Volksmund, hießen die einfach nur noch Viecher. Und das fand ich so geil.
Also es ist und bleibt einfach Big E's großes Würstchenfest. Ganz offensichtlich.
Ja, es sind halt geile, muskulöse Typen und die beiden verlorenen Primarchen waren Frauen, deswegen mussten die vernichtet werden.
Genau.
Und so machen wir fröhlich weiter mit Big E's großen Würstchenfest, oder wie hast du es gerade beschrieben?
Ganz genau.
Und so geht's in der nächsten Folge direkt weiter Warhammer mit vielen geilen Männern mit dicken Muckis.
Und die fressen dich.
Bitte was?
Warhammer 40k, die größten Krieger sind alle Jungfrauen und die Hühnchen fressen dich.
Ja, ist so.
Beschissener Ort.
Beschissener Ort, um zu leben. Ey, vielen, vielen Dank, Simon, dass du da warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht und uns.
Ich fand's großartig. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne wieder. Mich hat das auch wirklich viel erleuchtet, weil ich einfach tyrannidenmäßig echt keinen Plan habe und besonders dein ganzes Insiderwissen zu den Vorgängen, die da in den 90er Jahren abgingen, waren wirklich sehr, sehr informativ. Das fand ich ziemlich cool.
Das ist cool.
Ja. Und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Das lag nicht nur daran, dass wir offensichtlich eben gerade einen Opernsänger im Hinterhof hatten. ich hoffe, das wurde mit aufgenommen und ihr könnt das hören. Das war ein sehr komischer Moment gerade.
Ja. Das ist heißt Hamburg St. Pauli.
Ja, das ist St. Pauli Live. Kann ich immer nur empfehlen.
Immer wenn du glaubst, du hast schon alles gehört und gesehen, steht einer da im Hinterhof und singt Opernarien. Aber ist halt so. Auch noch gut.
Ja. Hier sind verborgene Talente. Wie gesagt, Simon, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Wir verabschieden uns in diese wirklich sehr, sehr warme Hamburger Sommernacht.
Ein Sommernachtstraum.
Ja. Fühlt euch in so einen alten Verdauungstümpel eingelegt. Genießt euer Leben, solange es noch geht. Also, weil die Naturkatastrophen, die gerade abgehen auf der Welt, glaube ich, uns steht eine Tyranniden-Invasion kurz bevor. Und dementsprechend umarmt eure Freundin, umarmt euer sechsarmiges Baby und gute Nacht.
Ein Kondom.
Tut das einzig Richtige und schießt auf die Großen.
Immer auf
nicht
die Großen
mich.
Schießen. Immer auf die Großen schießen.
Nicht
verdammt,
mich.
Ich bin fast 2 Meter. Was soll ich denn sagen?
Du bist ja lange schlaksiger, aber zu mir sagen alle Großer. Egal.
Zu mir sagen sie auch Großer, wenn du nicht da bist. Ich werde immer Großer genannt, außer du bist da. Dann bin ich nicht mehr der Große.
Wobei, klein bin das du, aber ich bin halt irgendwie...
Ja, du bist der Große. Jetzt hör auf, du hast doch schönere Augen.
Weil du älter bist. Deswegen.
Das geht runter wie Öl.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Tschüss. Sayonara.
Magabotato, ein unabhängiges und kostenloses Projekt von Fans für Fans unseres gemeinsamen Hobbys. Gerne könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns entweder eine Spende über paypal@magabotato.de zukommen lasst oder uns auf www.patreon.com/magabotato abonniert. Weiterhin freuen wir uns auch immer über gespendete Stunden für Auphonic. Den Button hierfür findet ihr auf unserer Website www.magabotato.de. Vielen Dank fürs Hören und bis bald!